Hallo, ich bin Andrea Rick von Flat Bunny Games und ihr hört den nerdigen Trash Talk. Und wenn euch das, was wir erzählen, nicht so doll interessiert oder nur manche Sachen davon, dann nutzt doch die Kapitelmarken.
Weltretten ist auch immer so ein Druck. Also ganz ehrlich, das muss man ja auch nicht jeden Tag haben.
Der Hype war schon mal größer. Und naja, ihr wisst ja, Philipp mag den Beef und er freut sich vor allen Dingen, wenn er sieht, oh, das könnte Klicks bringen.
Hast du die letzten 2 Jahre zugehört, als ich mit dir geredet habe?
Ist euch das nicht peinlich, sowas zu sagen, wenn ihr eigentlich gar keine Ahnung habt?
Vielen Dank an das Marokon-Team, weil so große Slots bekommen immer bloß die wichtigen Leute. Und wir.
Und das ist einfach so ein Framing, wo ich irgendwie denke, come on, do better. Ihr könnt das doch, also ihr kriegt es doch an anderen Stellen auch hin. Ich war unzufrieden.
Ich spiele Cozy Games, weil ich aus der scheiß Welt entfliehen will. Ich bin Millennial pur und pur. Ich brauche den ganzen Scheiß da draußen nicht. Ich brauche Ruhe, Frieden und ich will Spaß haben.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des nerdigen Trash Talks mit Patrick und Philipp. Mein Name ist Philipp, ich bin der Blogger von Nerds gegen Stefan und an meiner Seite habe ich wieder mal das Schweizer Taschenmesser des Nerdtums, nämlich den Patrick. Hallo und willkommen zurück.
Moin. Ich muss mich gerade dran gewöhnen, dass wir ein Audio-Podcast sind. Ich habe Video an ausnahmsweise und wollte gerade irgendwelche komischen Gesten machen. Wir lassen das einfach mal. Hi, Peace. Viel Spaß heute. Ich freue mich.
Das letzte Mal, dass du Co-Moderator warst, da war ja noch tiefster Winter. Und nun ist Frühling, ja fast schon Sommer. Und da frage ich dich doch mal, ob du schon so rollenspielerische Frühlingsgefühle entwickelt hast.
Was auch immer du damit meinst. Aber ja, habe ich. Wir haben schon die ersten paar Sachen gespielt. Wir sind gerade fleißig dabei, Shadowrun Anarchy Part 2, also 2.0 zu testen. Und ja, läuft ganz gut. Wir gucken mal. Wenn ich da mehr Infos habe, dann werde ich da genaueres und mehr drüber reden.
Bei mir ist das Wort Frühlingsgefühle vielleicht ein bisschen hochgegriffen, aber es gab zumindest schon ein paar Veranstaltungen, die für mich persönlich jedes Jahr das Ende des Winters einläuten und sozusagen den Beginn der neuen Rollenspielzeit, des neuen Rollenspieljahres. Und da hätten wir zum Beispiel die CaveCon, die BavariaCon und neuerdings auch den MarborCon, der hoffentlich, wenn ich es schaffe mit dem Schneiden, 3 Tage, nachdem die Folge online kommt, veranstaltet wird. Das ist immer so das erste Frühlingshoch und dann falle ich immer wieder in so ein kleines rollenspielerisches Loch, weil die nächsten Conventions sind alle im Spätsommer, im Herbst dann, die für mich so im engeren Umkreis sind, wo ich relativ schnell hinkomme, bis am Ende der Dreieckcon immer so der krönende Jahresabschluss des Rollenspieljahres ist.
Ich muss sagen, wir sind tatsächlich dabei, und werden jetzt das erste Mal seit Jahren wieder auf eine Con gehen. Und zwar ist jetzt das 30-jährige Jubiläum der Conventus Leonis Ende April und auch der letzte Conventus Leonis. Die geben leider auf nach 30 Jahren und es gibt dann keinen Conventus Leonis mehr in Braunschweig. Es wird dann 2 andere Cons, die da sind, übernehmen das im Prinzip. Aber Conventus Leonis ist raus und da wollen wir noch ein letztes Mal hin. Und mal noch eine Abschieds-Rollenspielrunde uns irgendwie organisieren, dass wir da nochmal mitspielen können.
Oh, das ist jetzt so ein bisschen traurig tatsächlich.
Tja.
Aber ich muss zugeben, es war ja wie gesagt auch jetzt 30 Jahre CaveCon und ich bin zum aktuellen Stand noch nicht sicher, ob sie nächstes Jahr weitermachen, weil die ja immer wieder erst überlegen und abstimmen müssen. Toi, 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 dass wenigstens in meiner Gegend noch ein bisschen was überlebt.
Ja. Aber du hast eben MarborCon erwähnt, ne? Ist nicht auch jetzt irgendwann Buchpremiere? Habe ich da nicht noch was im Hintergrund im Kopf?
Was für ein unglaublicher Zufall, dass du das fragst.
Nein!
Tatsächlich kommt unsere Rohn-Anthologie auf dem MarborCon raus, exklusiv. Wir feiern Premiere. Es gibt 2 Demo-Rollenspielrunden. Es wird einen ganzen einstündigen Leseslot geben. Vielen Dank an das MarborCon-Team, weil so große Slots bekommen immer bloß die wichtigen Leute und wir. Und ich bin sehr aufgeregt. Ich habe tatsächlich gestern Abend, als ich vom Wrestling-Training gekommen bin, irgendwie nachts um 12:30 oder so, noch die Packung aufgemacht. Endlich sind die Bücher da. Die sehen schön aus. Das ist toll, mal was Eigenes. in den Händen zu halten, nach vielen, vielen Jahren. Weil das erste Mal war ja damals das Herbsthandel-Rollenspiel, aber das war ja beim anderen Verlag. Und jetzt was ganz Eigenes, das ist wie, als ob du so ein eigenes Baby in den Händen hast. Und eigentlich, ja, die Premiere ist am 25.04. auf dem Marburg-Con, aber ePubli, was unser Publisher ist, hat das komplett rausgehauen. Also auch heute, wenn die Folge rauskommt, könnt ihr theoretisch auf allen gängigen Portalen, das böse Amazon, Thalia, beim Buchhändler eures Vertrauens das Buch schon bestellen. Also kauft es, weil verdammt, es ist scheiß teuer, so ein Buch zu produzieren. Selbst wenn es Print on Demand ist und wenn ich jetzt nicht in die Privatinsolvenz rutschen soll, dann bitte kauft doch mal eins. Ja, ich glaube, ich muss an meiner Werbung noch ein bisschen arbeiten.
Ja, das klang jetzt sehr verzweifelt gerade.
Du könntest auch erwähnen, dass es einfach gut ist.
Stimmt, es ist auch gut.
Man kriegt halt auch ein gutes Buch mit guten Sachen drin.
Um es mit den Worten von Igor aus Dog Tower zu zitieren, ich brauche das, ich will das, it must be mine. Es ist einfach sehr, sehr gut.
Mein Schatz.
Man kann auch ein bisschen schon damit prahlen tatsächlich, weil die ersten Rezensionen sind schon draußen. Denke mal, so 1, 2, 3 werde ich auch verlinken, bis die Folge online ist. Da sind es wahrscheinlich sogar noch ein paar mehr. Und die waren tatsächlich bis jetzt alle durchweg positiv. Also ganz so viel falsch können wir nicht gemacht haben.
Siehste?
Ja, und wir haben tatsächlich jetzt schon jemanden gehört, der da aus dem Hintergrund reingekommen ist. Und ich denke, liebe HörerInnen, ihr kennt diese Stimme schon. Denn vor 3 Wochen bei der fantastischen und unglaublich gut geklickten Rant-Folge war sie im bösen Modus. Heute ist sie im Cozy-Modus. Hallo und wer bist du denn?
Hallo, ich bin die total vielseitige Andrea Rick von Plot Bunny Games. Voller Frühlingsgefühle und Kuscheligkeit heute hier, um mit euch über Cozy Games und andere lustige Themen zu reden oder andere schöne und angenehme Themen zu reden, weil ich kann ja auch nett. Genau, und für die, die tatsächlich jetzt noch gar keine Folge gehört haben, in der ich war, Plot Bunny Games ist ein Rollenspielverlag für hauptsächlich erzählzentrierte Spiele, die super einstiegsfreundlich sind, interessante Mechaniken haben, ungewöhnliche Themen und so weiter. Und ja, ein paar Spiele, die wir gemacht haben, sind auch cozy.
Um nochmal vom Cozy kurz wegzugehen, hast du denn ein bisschen Feedback bekommen auf deine Rant-Ausbrüche?
Ich wurde für mein eloquentes Ranten gelobt, was mich ein bisschen verwirrt hat, weil ich immer denke, naja, irgendwie eloquent sind die Dinge, die man sorgfältig formuliert und wo man jedes Wort 5-mal umdreht und nicht das, was man so spontan rauspustet. Aber es ist ja schön, wenn das anderen Leuten gefallen hat. Und dann kann ich vielleicht meine Perfektionismus-Messlatte ein Stückchen runtersetzen.
Ich muss sagen, also wie gesagt, klickmäßig war das top-notch und ich glaube, von allem, was ich so gelesen habe, war auch überwiegend sehr viel Positives dabei. Was mich so ein bisschen, nicht geärgert, geärgert ist das falsche Wort, aber wo ich so ein bisschen skeptisch mit den Augenbrauen geguckt habe, es gab so mindestens einen Podcaster, der so ein bisschen gesagt hat, gerade was so Philipp sagt, gerade was so der Michael sagt, das ist falsch und so oder es passt mir nicht. Und dann habe ich gesagt, geil, lass uns eine Folge zu machen, hau mir das um die Ohren. Und dann kam nie wieder was. Also, wir haben ja über Feedbackkultur gesprochen, auch das ist Feedbackkultur. Wenn man sagt, bitte, bitte komm in meine Folge, haus mir um die Ohren, damit wir noch mehr Klicks bekommen und dann kommt nichts mehr.
Also die Feedbackkultur ist nicht, dass wir mehr Klicks kriegen. Die Feedbackkultur ist, dass wir drüber reden. Aber nette Überleitung.
Genau. Aber so ist das manchmal mit dem Ranten. Dann wollen halt andere Leute gegen ranten, weil natürlich Rants immer total subjektiv und einseitig sind und meistens nicht so super nuanciert. Und manchmal stellt man dann auch fest, nachdem man sich 5 Minuten aufgeregt hat, dass es vielleicht auch okay ist, dass andere Leute andere Meinungen haben.
Damit die Leute dich, Andrea, noch ein bisschen besser kennenlernen und damit der Patrick wieder in die Herzen unserer HörerInnen hineinkommt, natürlich eine weitere Ask Me Anything-Frage aus unserer Feedback-Umfrage letztes Jahr, damit die parasoziale Beziehung noch ein bisschen größer wird. Und ich lese einfach mal vor. 2026 steht uns mit Avengers Doomsday, Spider-Man 4 und Supergirl endlich wieder ein gutes Superhelden-Kinojahr bevor. Auf welchen Film freut ihr euch am meisten? Und was sind überhaupt eure Top 3 der besten Superheldenfilme aller Zeiten?
Ja, die parasoziale Beziehung, die mache ich doch jetzt kaputt. Superheldenfilme sind ausgelutscht. Ich weiß nicht, welche Superheldenfilme kommen. Du hast mir gerade einen gesagt. Ich weiß, das ist der mit Dr. Doom, wo Robert Downey Jr. den Dr. Doom spielt. Das ist das Einzige. Mehr weiß ich darüber nicht. Ich habe keine Ahnung, was noch für Superheldenfilme rauskommen. Und der letzte Superheldenfilm, den ich gesehen habe, ist bestimmt 2 oder 3 Jahre her. Also,
ja, ich kann das unterbieten. Also Superheroes ist einfach ein Genre, was ich praktisch überhaupt nicht verfolge. Und deswegen weiß ich auch nicht, was kommt. Und ich weiß auch nicht, was schon da ist. Und ich glaube, der letzte, den ich geguckt habe, war Into the Spider-Verse. Und der hat mir vor allen Dingen visuell sehr gefallen, weil der irgendwie super spannende Sachen mit Grafik und Illustrationsstilen macht. Das fand ich richtig geil. Aber ich wüsste jetzt auch nicht, womit ich den vergleichen sollte, weil der nächste, da müsste ich jetzt sehr lange nachdenken, was ich davor zuletzt gesehen habe.
Der ist tatsächlich nicht schlecht, aber einer von denen, die ich noch mit auf die Top-Liste setzen würde, wäre bei mir Incredibles. Aber das war halt vor dem ganzen Hype. Und deswegen,
Zu meiner Schande muss ich gestehen, dass auch ich auf keinen von diesen 3 Filmen gehypt bin. Also ich freue mich, dass sie kommen. Ich werde natürlich auch reingehen als Konsumopfer, solange die Kritiken mindestens ordentlich okay sind. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich die Tage bis zum Kinostart zähle. Anders, und das ist, glaube ich, eine fantastische Überleitung, anders war das beim meiner Meinung nach besten Superheldenfilm aller Zeiten, nämlich Zack Snyders Justice League. Da war ich wirklich monumental gehypt. Das war auch einer von den wenigen Filmen, die ich wirklich am allerersten Tag, als sie im Streaming waren, irgendwie gekauft habe für teuer Geld. Und auf den habe ich mich so gefreut und er hat nicht enttäuscht. Dicht dahinter, auch vom gleichen Regisseur und nebenbei auch mein Lieblingscomic überhaupt, wäre auf Platz 2 Watchmen. Und es gibt bestimmt schwache Momente in meinem Leben, wo ich Platz 1 und 2 irgendwie tauschen würde. Und das ist sehr interessant, weil die ja eigentlich komplett unterschiedlich sind, aber sie sind beide eben ganz hervorragend. Und bei Platz 3 fiel mir dann die Entscheidung so ein bisschen schwerer. So spontan würde ich wahrscheinlich sagen, Scott Pilgrim gegen den Rest der Welt, weil was der hat, sind ja im Prinzip Superkräfte. Aber jetzt kommen bestimmt diese Hardcore-Superhelden-Film-Nerds und sagen, das ist aber gar kein richtiger Superheldenfilm, weil das ist irgendwie Slice of Life. Und solltet ihr also da draußen so ein Hardcore-Nerd sein und wirklich super streng das Genre auslegen, dann wechsle ich bei meinem 3. Platz auch auf Into the Spider-Verse. Und ich muss sagen, das ist auch von allen von mir genannten Titeln der Superheldenfilm, der, glaube ich, so am meisten das ist, was Leute denken, wenn sie an Superheldenfilme denken. Ja. Ich glaube, wir haben diesmal uns nicht ganz so viele Freunde gemacht, weil wir nicht so viele Titel hatten, aber das ist nicht ganz so schlimm. Dann bringen wir zumindest jetzt so ein paar mehr Titel in der Medienschau. Und ich habe gleich noch eine Ask Me Anything-Frage mitgebracht, um so halbwegs galant zur Medienschau überzuleiten. Und zwar wollte ich von euch wissen, was euch persönlich mehr ärgert, wenn Werbung oder eine Vorschau, etwa ein Filmtrailer beispielsweise, die gesamte Handlung spoilern oder wenn ganz im Gegenteil völlig falsche Erwartungen geweckt werden?
Boah.
Ich glaube, ich lasse mich lieber spoilern.
Ja, ich auch.
Mich stört das auch oft nicht. Also ich lese auch manchmal irgendwie vorher, keine Ahnung, eine Zusammenfassung auf Wikipedia oder so. Und erstens vergesse ich das oft wieder, während ich das dann gucke. Und es hindert auch nicht meinen Guckgenuss, dass ich schon weiß, was kommt. Weil ich ja Filme oder Sachen nicht nur gucke, damit sie mich überraschen und irgendwie neu sind, sondern ich gucke die auch, weil sie irgendwie interessant anzuschauen sind oder weil Dialoge cool sind oder weil, keine Ahnung, die Kulissen oder die Ausstattung cool ist. Also das ist ja aus anderen aus mehreren Gründen interessant und nicht nur, weil der Plot überraschend ist.
Wobei das auch cool sein kann.
Ja,
also
auf jeden Fall.
Das habe ich gerade beim Mario-Film gehabt, den haben wir am Wochenende geguckt. Und da war ich sehr, sehr erfreut, dass dann Fox McCloud aufgetaucht ist und ich nicht den Trailer gesehen habe, wo das geteased wurde. Da habe ich mich drüber gefreut. Aber im Zweifel, wenn ich es gesehen hätte, ja, dann wäre es halt so gewesen. Aber naja.
Im Krimi würde es mich, glaube ich, mehr ärgern, wenn ich gespoilert wäre, weil das ist ja auch so ein bisschen der Witz, warum man das guckt, dass man irgendwie die Wendung mitkriegt und am Ende irgendwie wahrscheinlich überrascht ist, wenn es gut gemacht wurde. Aber ja. Bei anderen Sachen stört es mich weniger.
Ich glaube, wir drei sind uns da wirklich einig. Auch ich habe ja keine große Aversion gegen Spoiler. Mich ärgert wirklich viel, viel mehr, wenn mir irgendwas versprochen wird, was nicht eingehalten wird. Und das passt sehr gut zu meiner Medienschau. Denn tatsächlich, da bin ich mit völlig falschen Erwartungen rangegangen. Und zwar habe ich The Story Might Save Your Life mitgebracht. Gehört als 10 Stunden und 56 Minuten langes Hörbuch. Ich hätte aber natürlich auch den 448 Seiten dicken Roman lesen können. Und das Buch wird als Thriller beworben von manchen übermäßig begeisterten Social-Media-InfluencerInnen, wobei meistens InfluencerInnen, sogar als Psychothriller. Und der Verlag betont dann auch noch, dass die ganze Zeit die Frage im Raum steht, ob der beste Freund jetzt der Mörder ist. Und das ist jetzt wirklich kein Spoiler. Nein, der beste Freund ist nicht der Mörder. Und This Story Might Save Your Life ist auch kein Thriller und schon gar kein Psychothriller. Aber mal ganz von vorn. Die Geschichte handelt von dem gleichnamigen Survival-Podcast, in welchem die schwerbehinderte Joy, und keine Ahnung, ob das in den USA auch als Behinderung gilt, aber in Deutschland hättest du da einen Grad der Behinderung von 80, also ja schon, und ihrem vorbestraften Nachbarn Benny, die quasi durch diesen Podcast über Nacht zu wohlhabenden Leuten werden. Und dann verschwinden Joy und ihr Ehemann plötzlich vom Erdboden. Und weil es immer so ein latentes Knistern zwischen Joy und Benny gab und weil entsprechend Joys Ehemann voll den Hass auf Benny geschoben hat, ist er natürlich der Hauptverdächtige. Und damit war es dann auch kein Spoiler, dass er nicht der Mörder ist, weil ein Großteil der Geschichte eben aus seiner Perspektive erzählt wird, wie er versucht herauszufinden, was denn überhaupt passiert ist. Und dabei steigert er sich in den Wahn, dass ihm Joy heimliche Hinweise hinterlassen hat, während ihn genau dieses Verhalten eben bei der Polizei nur umso verdächtiger macht. Bis hierhin haben wir einen netten kleinen Krimi, der erst langsam in die Gänge kommt, aber irgendwann dann durchaus mitzieht. Allerdings macht dieser Plot nur die Hälfte des Buches aus, denn die andere Hälfte ist aus Joys Perspektive geschrieben, und zwar meistens in Form von einer unveröffentlichten Autobiografie, in der sie über ihr Gefühlschaos zwischen Benny und ihrem Ehemann schreibt. Und ohne jetzt zu viel zu spoilern, klar, das ist auf den ersten Blick eine klischeehafte Liebesgeschichte, aber nach und nach kommt eben auch noch raus, dass ihre Vorzeige-Ehe, in die sie geflohen ist, damit sie Benny nicht hat, doch nicht ganz so perfekt ist. Und jetzt kommt doch ein Spoiler, aber der ist wichtig, damit ihr versteht, warum ich den Roman so schlecht bewerte. Viel schlechter als zum Beispiel die ganzen LeserInnen auf Goodreads und Lovely Books oder Amazon. Da steht das Buch nämlich immer so knapp über 4 von 5 Sternchen. Also Achtung, jetzt kommt ein Spoiler, nehmt die Kapitelmarken, ihr seid gewarnt, 3, 2, 1 und so weiter. Was wir hier haben, ist kein Thriller und ist auch gar kein Psychothriller, sondern ein Liebesdrama mit mal mehr, mal weniger gut geschriebenen Krimi-Elementen. Und das muss an sich schon mal nicht schlecht sein, ist es auch nicht, aber es ist über weite Strecken eben auch nicht gut. Der Anfang baut sich etwas fade auf, aber insgesamt ist die erste Hälfte des Buches noch die bessere, stellenweise sogar wirklich fesselnd. Aber dann fällt die zweite Hälfte komplett auseinander, weil das Mysterium um Joys Verschwinden gelöst wird, womit dann sozusagen auch das zentrale Spannungselement der Handlung entfällt. Und es geht im Prinzip nur noch darum, ob Benny schneller das Rätsel um ihren Verbleib löst, als die Polizei ihn festnehmen kann. Also die Geschichte leidet halt krass darunter, dass sie komplett falsch vermarktet wurde. Das merkt man auch, wenn man sich mal abseits von den InfluencerInnen Jubelkritiken umschaut. Sehr viele Kritiken waren wirklich, das Buch ist gar nicht mal so schlecht, aber es ist eben kein Thriller, es ist halt irgendwie Liebesdrama mit ein bisschen Krimi. Wenn man komplett ohne Erwartungen reingeht, ohne jegliches Vorwissen, dann kann man hier vielleicht sogar wirklich so 4 von 5 Sternen geben. Wobei die erste Hälfte so knapp über 4 wäre, weil die besser ist und die zweite Hälfte würde deutlich darunter liegen. Will man hier aber einen Thriller, vielleicht sogar einen Psychothriller oder auch nur einen gut durchdachten Krimi, also das, was mir die Werbung und eben das ganze Marketing drumherum gezeigt hat, dann ist The Story Might Save Your Life halt wirklich so eine kleine Enttäuschung. Kein Totalausfall, aber man muss schon wirklich viel guten Willen mitbringen, um allerhöchstens bei 3 von 5 zu landen Und da habe ich schon eingepreist, dass der Argon Verlag wieder echt gute HörbuchsprecherInnen hatte. Die Wahrheit liegt wahrscheinlich wie immer irgendwo in der Mitte. Also nehmen wir mal den Durchschnitt zwischen 3 und 4, das ist 3,5 von 5 als Gesamtwertung. Das klingt für mich noch fair. Und wie gesagt, je nachdem, mit was für einer Erwartung er rangeht, kann es entweder einen halben Punkt abgezogen werden oder einen halben Punkt nach oben gehen. Sucht's euch selber aus. Ja, nachdem wir jetzt so einen, nicht ganz so brutalen Liebeskrimi hatten, kommen wir vielleicht zu Liebesdingen, die schön sind oder auch nicht. Denn zu meiner Überraschung habe ich gehört, du möchtest ranten dieses Mal, obwohl du doch gar nicht gerne rantest. Andrea, rante bitte.
Ja, ich möchte über Bridgerton sprechen. Ich habe ja alles geguckt, was Bridgerton ist, weil ich bin ja auch bekennende Romance-Leserin und Guckerin und gucke auch schlechte Weihnachtsfilme und lese Romance in allen Qualitätsgraden, wenn ich zwischendurch Zeit habe dafür. Und natürlich habe ich auch Bridgerton geguckt, weil ich bin ja auch Fan von irgendwie opulenten Kostümen, ob sie nun historisch korrekt sind oder nicht, ist mir dabei relativ egal. Das will ja Bridgerton auch gar nicht sein. Und schalte natürlich auch für das rein visuelle Fest ein. Und das ist auch ein bisschen mein Problem mit der aktuellen Staffel, in der es darum geht, und das ist, glaube ich, kein Spoiler, dass Benedict Bridgerton, wir kennen ihn als Liebemann, der bis jetzt keinerlei Ansätze gezeigt hat, sich irgendwie dauerhaft mit jemandem verbinden zu wollen, trifft jetzt natürlich doch endlich die Frau seines Lebens. Und die ist aber zu allem Unglück, und da kommen dann auch quasi alle Probleme her, die ist halt ein Dienstmädchen. Und das geht natürlich nicht, wegen den Schichtunterschieden und der ganzen Klassenthematik in Bridgerton. Und da fängt das Problem auch schon an, weil dadurch sehen wir das erste Mal so ein bisschen das Downstairs von Bridgerton. Also was machen die Dienstboten, wie sieht deren Welt aus, was passiert da, wie sieht so eine Küche aus, wie reden die miteinander, was ist so deren Beziehungsnetzwerk. Und das Problem ist, dass mir persönlich da natürlich die spektakulären Outfits fehlen, weil die haben halt Dienstboten-Sachen an. Die sind halt nicht so spektakulär. Und die Räume sind halt auch nicht so spektakulär. Und irgendwie ist mir die, also Sophie heißt sozusagen, Sophie Beck, sozusagen heißt dein Love Interest, die ist mir auch einfach so ein bisschen zu eindimensional gutherzig und so ein bisschen, es ist so eine Cinderella-Geschichte, dass sie halt irgendwie quasi die uneheliche Tochter von irgendeinem, jetzt habe ich den Titel vergessen, Lord ist, und die böse Stiefmutter hat sie natürlich schlecht behandelt und als Dienstmädchen arbeiten lassen, und deswegen kann sie sich zwar in der Gesellschaft bewegen, aber hat halt keinen Status. Und irgendwie hat sie aber auch sonst nichts. Also die hat halt einfach nur Angst, dass sie ihren Job verliert und traut sich nicht, irgendeinen großen Traum zu haben. Und ihr größter Traum ist irgendwie, sie möchte mal auf den Ball, und der erfüllt sich aber schon direkt am Anfang, und dann hat sie eigentlich auch keine weiteren Ziele mehr im Leben. Außer halt dann irgendwann Benedikt. Aber das ist ja auch nicht so richtig Ziel, weil das redet sie sich ja auch ein, dass es absolut nicht möglich ist. Und dann bin ich auch unzufrieden mit dem Ende, weil irgendwie,
oh ja, das ist scheiße.
Du kannst es halt nicht auflösen. Bridgerton basiert darauf, dass es diese Schichttrennung gibt, und sie haben halt versucht, das bei in puncto Race aufzulösen und sozusagen da eben eine alternative Geschichte zu schreiben, aber sie haben das halt nicht von Anfang an gemacht, auch in puncto Schicht, weil es macht ja auch keinen Sinn. Du kannst ja dieses Bridgerton-Leben nur haben, wenn du einen Haufen irgendwie Angestellte hast, die für dich arbeiten, so im Haus, und von daher funktioniert das auch nicht, dass man da irgendwelche Leute auf die gleiche Ebene bringen kann. Also sie kann am Ende sozusagen nur, also diese Romance, also diese Liebesgeschichte kann am Ende nur ein glückliches Ende haben, weil Leute sich darauf einigen, die Wahrheit nicht mitzuteilen. Und das finde ich unbefriedigend. Ich finde das unbefriedigend in Liebesgeschichten, wenn die am Ende nur stattfinden können, weil Leute lügen oder weil sie eben nicht die Wahrheit sagen. Das passt für mich irgendwie nicht in das Genre rein. Und da war ich wirklich unbefriedigt am Schluss. Also meine Erwartung war, dass sie vielleicht irgendwie am Ende feststellen, dass sie irgendwie doch aus irgendeinem Grund irgendeinen Anspruch hat und da sozusagen juristisch, keine Ahnung, irgendwas nicht gesagt wurde oder so, keine Ahnung. Das ist aber nicht passiert, und das fand ich wirklich, wirklich unbefriedigend in der Staffel. Es gab andere Sachen, die mir gut gefallen haben, aber bin auch immer noch so ein bisschen salty, dass irgendwie Cressida Cowper immer noch keinen vernünftigen Redemption-Arc gekriegt hat, weil ich finde, die haben sie einfach ungerecht schlecht behandelt in der vorigen Staffel. Und ich verstehe nicht, warum die sozusagen die Evil Barbie sein muss, damit alle anderen Frauen in diesem Universum irgendwie gemäßigt aussehen können. Ich bin damit nicht einverstanden. Ich bin dafür, dass Cressida Cowper irgendwie rehabilitiert wird und dass die genauso das Recht darauf haben kann, eine sichere Zukunft haben zu wollen und irgendwie, ja, dass ich finde, was deren sozusagen in Anführungsstrichen Vergehen in der letzten Staffel war, das war im Grunde auch nicht schlimmer als das, was andere Leute machen, denen das dann leichtherzig verziehen wird. Und jetzt so ein bisschen kriegt sie so ein Friedensangebot mit Eloise, und Eloise ist aber auch irgendwie langweilig geworden, weil die hat jetzt plötzlich verstanden, dass irgendwie, auch wenn die Ehe vielleicht ein Problem ist, ist Liebe aber vielleicht doch ganz gut. Und das fand ich alles so ein bisschen unbefriedigend, also so irgendwie. Und dann ist so das Fazit, ja, also was bei Mary Wollstonecraft fehlt, also bei der feministischen Autorin, die sich irgendwie fürs Frauenwahlrecht eingesetzt hat, was da fehlt, ist die Liebe. Ja, das war auch nicht deren Interesse, die hat halt ein politisches Anliegen gehabt. Und das ist einfach so ein Framing, wo ich irgendwie denke, come on Bridgerton, do better. Ihr könnt das doch, also ihr kriegt's doch an anderen Stellen auch hin, interessante Geschichten über Frauen zu erzählen, aber das war es irgendwie nicht. Ich war unzufrieden. Und ich hoffe, dass es in der nächsten Staffel besser wird, weil natürlich werde ich wieder einschalten, weil da lasse ich mich ja jetzt auch nicht von abschrecken, aber das war bis jetzt meine am wenigsten liebste Staffel von Bridgerton. Das ist mein Rant.
Das Ende hat mir auch nicht so gefallen. Tatsächlich, ich weiß, ich gehe immer mit viel zu viel Logik und Realitätssinn an diese Serie ran. Da haben wir ja auch in der letzten Staffel schon bei der Besprechung diskutiert, weil ich gesagt habe, die feiern Bälle für Milliarden an Pfund, wenn man es umrechnen würde auf die heutige Währung, während irgendwie in Waterloo zeitgleich, weil es 1815 spielt, Leute sterben. Aber hier ist es halt wirklich so, wenn die jetzt nicht ein komplett anderes Rechtssystem haben als überall auf der Welt, spätestens wenn die sich bei der Hochzeit in die Kirchenbücher eintragen müssen, dann fällt ja auf, dass eventuell bei den Eltern was nicht passt. Also das ist einfach total blöd. Und es wäre so simpel gewesen, das aufzulösen, zu sagen, der Vater, also die ist ja ein uneheliches Kind, die Tochter, einfach, dass er sie anerkennt. Und schon hätte die Königin sagen können, oh, es ist Liebe, ja, ist okay, passt schon, du bist jetzt auch in dem Stand, weil du anerkannt bist. So war es doch im Mittelalter auch, aber nein, wir müssen uns auf Lügengeschichten einigen. Das hat mich gestört, mich hat auch gestört, und das ist, schon wenn man den Trailer sieht, einfach so unfassbar krass. Es ist einfach so Cinderella 1:1 umgesetzt, und ja, Liebesgeschichten müssen immer gleich enden. Natürlich, am Ende liebt man sich und so weiter und so fort. Das ist auch schön, das muss so sein, das will man ja auch sehen. Aber wenn es halt so 1:1 geklaut ist oder sehr deutlich plagiiert ist, das hat mich sehr geärgert. Und jetzt kommt noch was super wahrscheinlich nerdiges, nischiges, und niemand außer ich und irgendeine Person auf Reddit, wo ich das auch gelesen habe, hat das irgendwie festgestellt, aber die haben das Color Grading geändert in dieser Staffel. Das ist irgendwie so ein bisschen dunkler und es sieht unfassbar scheiße aus. Also in den ersten Staffeln war ja immer so super grelle, plakative, wunderschöne, bunte Farben. Und ohne Witz, manchmal habe ich ja Nachtdienst. Wenn ich ab und zu mal Nachtdienst habe, schalte ich durch. Und früher, also vor 10 Jahren, liefen dann irgendwie auf DSF noch nachts irgendwelche ganz billigen US-Softpornos. Und die hatten genau diese scheiß Ausleuchtung. Ganz ehrlich, wahrscheinlich ist das die teuerste Staffel von allen, die sie bisher hatten. Und sie sieht am allerbilligsten aus, weil die Beleuchtung und das Color Grading so unfassbar irgendwie nach super schlechten VHS-Kassetten aussieht. Hat mich sehr unglücklich gemacht. Trotzdem, ich habe mich ja viel mehr aufgeregt über die dritte Staffel, weil ich ja den Penelope-Arc so schrecklich fand. Deswegen, für mich ist es nicht das Schlechteste. Es wäre von allen 5 aktuellen Staffeln, wenn du das Spin-Off mitnimmst, auf Platz 3. Also genau in der Mitte. Ja, auch ich werde natürlich weiter gucken. Auch ich bin gespannt, wer die neue Lady Whistledown ist. Auch ich will jetzt sehen, wie eine schöne, in die Zeit passende lesbische Liebesgeschichte erzählt wird. Natürlich werde ich mich freuen. Ich werde natürlich auch wie hier, wie bei Justice League, die Tage zählen, bis es kommt. Aber ja, der Hype war schon mal größer.
Ja, die hat auch einfach zu wenig Agency gehabt. Also das Ding an einer Liebesgeschichte, man liest, ja, man weiß ja, dass es ein Happy End gibt. Das ist ja das Genre. Das ist ja nicht das Überraschende, sondern das Interessante ist ja, wie kommen die da hin? Und welche Hindernisse müssen sie überwinden? Und ich finde es halt interessanter, wenn sie Hindernisse überwinden müssen, die in ihnen selber liegen. Also sie müssen halt irgendwie wachsen als Menschen oder sie müssen halt irgendwie ein Missverständnis irgendwie aus dem Weg räumen und so weiter. Und es fühlte sich einfach die ganze Zeit so an, dass das ganze Problem nur von außen kam. Also nur durch sozusagen die Evil Stepmother und dass sozusagen da die jetzt nicht entdeckt werden dürfen und dass das nicht standesgemäß ist. Und irgendwie das Einzige, was halt Sophie gelernt hat, ist, es gibt Menschen, denen sie nicht scheißegal ist. Ja, weiß ich nicht. Okay, aber fand ich jetzt ein bisschen wenig Character Arc. Und dass irgendwie Benedict jetzt gelernt hat, dass ja jetzt Monogamie doch geil ist, wenn man die richtige trifft. Das ist auch einfach so, oh, come on. Ich meine, ja, es ist ein Trope, aber es ist halt auch ein unbefriedigendes Trope.
Aber richtig.
Also, weil dann hilft's mir halt auch nicht, dass er jetzt dann doch noch irgendwie sozusagen seine Bisexualität weiter erhalten bleibt, weil die halt in keiner Form mehr irgendeinen Ausdruck finden kann, dadurch, dass das sozusagen ist jetzt die monogame Liebesgeschichte und dann ist es im Grunde auch egal. So, also jetzt für das, was wir als Zuschauende sehen in späteren Folgen. Ja, sie hat einfach keine Agency gehabt. Dann muss sie halt gerettet werden, irgendwie aus dem Gefängnis. Und das kann auch nur durch die also auch dann so eine komische White Savior-Geschichte, dass halt dann die Bridgertons sie irgendwie retten müssen. Und dann, ja, weiß ich nicht. Nee, war nicht meins. Ich mochte viele Charaktere und also, aber irgendwie, nee, die Rolle hätte besser geschrieben sein können und sollen.
Ich hab's nicht gesehen.
Patrick, hast du vielleicht was Besseres mitgebracht oder was noch Schlechteres?
Na, selbstverständlich was Besseres mitgebracht. Ich verstehe die Frage nicht. Ich beschäftige mich nicht mit Sachen, die ich nicht toll finde. Wir kennen doch alle das Michalski-Credo. Ne? Man muss doch Dinge erstmal einfach gut finden. Ich habe ein tatsächlich zum Thema passendes Brettspiel mitgebracht. Und zwar Witchbound. Ein Spieler Brettspiel, was eine Mischung ist aus Monkey Island und Abenteuerbüchern. Also im Prinzip ein Einspieler Point-and-Click-Adventure-Brettspiel. Und wie funktioniert das Ganze? Man hat zwei Bücherchen. Also das war übrigens eins von diesen Impulskäufen, die ich gemacht habe, weil ich davor gestanden habe und mir gedacht habe, oh, das sieht aber interessant aus und da meine Frau davor gestanden hat, gesagt hat, oh, das sieht aber interessant aus und dann ich mir gedacht habe, ja, muss ich zu Hause mal recherchieren, dann sind wir noch zweimal durch den Laden durchgegangen und habe ich es eingepackt. Das ist ein Spiel, man hat zwei Büchlein, ein Ortebuch und ein Abenteuerbuch, wo man bekanntermaßen hin und her flickt und dann sich den Abschnitt anguckt, der gerade am dransten ist. Sehr süße Zeichnung übrigens, das Ganze geht um eine kleine Hexe, die auf einer Insel quasi jetzt gefangen ist, weil da ist seit 100 Jahren keine Hexe mehr und jetzt, wo sie eine neue Hexe geworden ist, darf sie leider die Insel nicht mehr verlassen. Hat sie erst hinterher erfahren, ist doof. Ist halt so. Und die läuft da durch diese Gegend, indem man einfach sagt, ich möchte jetzt zu einem bestimmten Punkt und dann geht man zu diesem, steckt man dieses Bild auf in dem Buch. Mit sehr süßen Zeichnungen und da sind dann Figürchen drauf und die Figürchen haben Zahlen über dem Kopf. Und man kann immer die Zahlen mit einem bestimmten Wert oder einem bestimmten Gegenstand, den man auf dem Charakterbogen stehen hat, ja, ist ein Charakterbogen, kombinieren und diese kombinierte Zahl ergibt dann die Zahl, die man im Abenteuerbuch nachschlägt. Das heißt, wenn man nach und nach Dinge freischaltet, wie zum Beispiel, ich finde eine Schaufel, kann ich auf einmal Leute ansprechen oder Gebiete ansprechen mit dieser Schaufel und dann kann ich dann da hingehen. Oder wenn ich eine neue Option freigeschaltet habe für Dialog, kann ich mit dieser Dialogoption zum Beispiel, hey, ich bin die Hexe, kann man mit dieser Zahl zu einer Person gehen und kombiniert dann die Zahl mit der Personenzahl und hat dann eine neue Sache freigeschaltet. Und das ist wirklich clever gemacht und das macht wirklich Spaß, das allein zu spielen. Ich habe danach gesessen, habe mir einen Tee gemacht, habe mir eine Kerze angemacht, habe mich an den Tisch gesetzt und habe das Spiel für 3 Stunden gespielt. Und es war spaßig und es war angenehm und es war süß und es war einfach cozy. Passend zum Thema. Kann ich nur jedem empfehlen.
Sagst du nochmal, wie es heißt, bitte?
Witchbound.
Wie immer, alle Links in den Shownotes. Dann kommen wir gleich zum cozy Hauptthema, aber vorher wird's nochmal genau das Gegenteil von cozy, denn ich habe noch ein ganz kurzes Interview im Thema vor dem Thema. inklusive einem Gewinnspiel, und ich glaube, das erste Gewinnspiel, was wir jemals hatten, aber das wird dann auch von dem anderen, den ich interviewt habe, quasi organisiert, weil Gewinnspiele organisieren ist ja tatsächlich auch wieder so rechtliche Fallstricke noch und nöcher, wenn man sich genauer damit befasst. Deswegen macht bloß keine Gewinnspiele, wenn ihr nicht in den Knast wollt. Aber was soll's, ab zum Interview.
Du, Interview.
Und ich habe hier noch ein altbekanntes Gesicht beziehungsweise eine altbekannte Stimme im Podcast, nämlich den Tim von GAW, besser bekannt auch als Nero. Hallo.
Hallo und vielen, vielen Dank, dass ich wieder da sein darf. Letztes Mal war es ja schon ein Highlight, also ich freue mich auf jeden Fall.
Sehr schön. Und wir steigen direkt ein, vielleicht mit was Positivem, einfach weil es so super aktuell ist. Jetzt am Wochenende, bevor die Folge erschienen ist, war ja WrestleMania. Ich weiß, du hast eine richtige Party veranstaltet oder warst zumindest bei einer großen Party ein Teil davon. Wie fandst du denn WrestleMania?
Ja, das stimmt. Wir haben so eine kleine interne GAW-Party geschmissen mit auch ein paar Fans von unseren Shows. Und wir haben dich auf jeden Fall sehr vermisst. Ja, WrestleMania, wenn man das in der Gruppe anschaut, ist es auch viel effektiver, wie ich finde, als Fan. Vor allem, weil unterschiedliche Meinungen dazu kommen. Klar, im Großen und Ganzen kann man schon sagen, dass es ein super Abend war. Nacht 2, definitiv die stärkere.
Ja, ich würde tatsächlich sagen, dass die besten 3 Matches tatsächlich am zweiten Abend stattgefunden haben. Mir war es tatsächlich trotzdem noch ein bisschen zu spät. Also ich kann verraten, ich habe zwar geguckt, ich habe aber jeweils den letzten Kampf immer am nächsten Tag früh geguckt als Wiederholung, weil ich einfach viel zu müde war. Aber das ist eine schöne Überleitung tatsächlich, denn WrestleMania war ja nicht ganz ausverkauft. Und auch zum Beispiel in Deutschland, aktuell gibt es Shows, die abgesagt worden sind wegen Zuschauermangel. Und da ist die Frage, ist Wrestling eigentlich noch auf dem aufsteigenden Ast oder sind wir schon wieder auf dem absteigenden Ast mit unserem Hobby?
Ja, das ist eine gute Frage. Also mir persönlich tut es natürlich leid für die Organisatoren, für die Talente, für die Fans, wenn eine Show abgesagt wird. Ich denke, das liegt auch daran, dass zum einen alles wird teurer und zum zweiten, es gibt, muss man sagen, jetzt aktuell gefühlt sehr viel Wrestling, zumindest regional, so gefühlt sehr viel auf einem Haufen. Ich denke, das hat auch ja einen nicht kleinen Grund.
Ja, ganz genau. In Bayern, da sind es ja mittlerweile, glaube ich, 6, 7 Ligen. Die GAW gehört auch dazu, veranstaltet jetzt eine ihrer allergrößten Veranstaltungen. Vielleicht willst du ganz kurz mal sagen, was für eine Veranstaltung kommt denn da auf uns zu?
Sehr gern. Also das ist die Veranstaltung am 3. Mai im E-Werk. Hat den Namen GAW Legacy of Champions. Ein Name, den wir schon, ich schätze, zum 10. Mal verwenden. Immer für die Show Ende April, Anfang Mai. Und wir haben einen großen Mix aus Highflying, Women's Wrestling, 5-gegen-5 Matches, Tag-Team-Turnier und insgesamt Talente aus ganzen 11 Ländern, dabei auch ehemalige WWE-Talente und insgesamt richtig große, ich sage jetzt schon Giganten des deutschen Wrestlings dabei.
Und bekannt ist die GAW ja dafür, dass sie immer sehr Storyline-getrieben arbeitet. Und da ist natürlich die große Frage, gerade zurückblickend vom Weihnachtsevent, wo wir ja damals eine ganze Podcast-Folge zugemacht hatten, welche wichtigen Storylines haben sich denn entwickelt und was wird denn vielleicht so im Fokus stehen bei diesem Event?
Bei den Storylines, wie du es richtig sagst, das ist ein wichtiger Aspekt. Das macht uns allen Spaß. Man kann da wirklich mit viel Fantasie viele Geschichten erzählen, die sich aber auch nicht wiederholen. Und wir haben im Dezember einen kleinen Neustart gehabt. Viele Stories sind zu Ende gegangen. Und diese Show im Mai, es wirkt vielleicht von außen, als ob da nicht allzu viele Stories aktuell passieren. Aber das liegt daran, dass wir viele Highlights fürs Event selbst aufsparen. Und ich denke, wenn man live dabei ist, wird man feststellen, dass eigentlich in jedem Match eine Story steckt, die auch fortgeführt wird, dann zum großen Sommer-Event im Juli.
Und ich glaube, ich verrate nicht zu viel. Es wird ja so einen großen Turn geben. Eventuell wird jemand, der sehr, sehr böse ist, sehr, sehr lieb werden. Und ich meine, wir wissen alle, jetzt brechen wir das Kayfabe. Menschen, die böse spielen, sind normalerweise immer sehr liebe Menschen. Und du bist dieser Mensch. da ist jetzt meine große Frage. Du bist ja schon mehrere Jahre der Bösewicht gewesen. Du bist ein super duper Bösewicht gewesen. Und alle hassen dich und buhen dich aus. Wie willst du es denn schaffen, die Herzen jetzt nach den Jahren des Hasses für dich zu gewinnen? Weil selbst ich muss ja sagen auf Social Media, dass ich lieber geboot habe, als zu jubeln. Ich habe ja gestern noch bei einem Posting Tomatenwerfen gepostet, weil ich es so witzig fand.
Ja, ich muss jetzt wirklich schmunzeln. Also vielen Dank für diese Komplimente und das kurz um meinen Geburtstag. Also da ist die Laune gleich noch besser. Ja, also ich war ja viele Jahre ein guter Engel. Dann habe ich ziemlich viele Schandtaten gemacht. Dieses Abenteuer endete, so gesehen, im Dezember. Mit meiner großen Niederlage, aber auch gleichzeitig mit dem großen Sieg von King Nixon, dem aktuellen Champion, der die Sache super macht. Das Ziel ist jetzt tatsächlich, wieder zu den Wurzeln zurückzukehren. Mir ist klar, dass ich nicht wenig angestellt habe. Ich glaube, wenn ich im E-Werk stehen werde, egal wo ich hinschaue, ob es jetzt die Ringrichter sind, die Sanitäter, GMs, Fans, ich habe so ziemlich jeden attackiert und das in dem Fall auch körperlich. Also wahrscheinlich werde ich am besten die Wand ansehen. Und es wird spannend. Also ich hoffe, dass man mir eine Chance gibt, sich zu erklären. Und ich hoffe, dass auch die Angie, meine beste Freundin, da mitspielt und mir das Comeback ermöglicht.
Und wenn ihr da draußen jetzt eventuell auch mal Tomaten auf den Nero werfen wollt, dann habt ihr jetzt die Gelegenheit. Denn ja, die Tickets sind günstig und fast schon ausverkauft. Aber ich habe so ein bisschen einen kleinen Deal gemacht. Es gibt ein kleines Gewinnspiel. Und zwar, dass ihr Tickets gewinnen könnt für das GAW-Event. Und zwar ist es super simpel und ihr wisst, wie das alles läuft mit Gewinnspielen. Jedes Mal, ihr müsst nur der GAW folgen. Und egal ob auf Facebook oder auf Instagram, müsst ihr einfach nur der GAW eine Nachricht schreiben mit dem Stichwort Podcast. Und dann wird am 1. Mai ausgelost und vielleicht bekommt zwei von euch ein Ticket für das GAW-Event. Und jetzt kommt der Bonus obendrauf. Das Ticket ist auch die Eintrittskarte für noch eine kleine Bonus-Hausshow, die eine Woche später ist. Das heißt, wenn ihr Glück habt, gewinnt ihr quasi Tickets für zwei Events. Und ich finde, da kann man mal klatschen, dass die GAW da mitgespielt hat bei diesem kleinen Verlosungsevent.
Ich danke auch natürlich unserem besten Schiedsrichter, in dem Fall dir, für diese Möglichkeit. Es ist auf jeden Fall mein Ziel, Fans und Wrestler zusammenzubringen. Wir haben definitiv die günstigsten Tickets. Vor allem, wenn man bedenkt, was wir alles präsentieren wollen mit diesen 10 Matches, mit diesen Talenten im großartigen E-Werk. Und wie schon erwähnt, da alles teurer wird, sind es Aktionen wie diese, wo ich hoffe, dass wir den Fans da draußen helfen können, einfach die Show mit uns mitzuerleben.
Und wie immer, ihr kennt das ja alles. Das ist ohne Gewehr und so weiter und so fort. Diese ganzen rechtlichen Blabla, den ihr unter allen Gewinnspielen habt, den gibt's natürlich auch hier. Und ich danke dir erstmal, dass du kurz Zeit hattest, denn ich weiß, du bist noch hart in die Planung verstrickt. Ich meine, so viele Talente oder Superstars teilweise von WWE, die kommen, das ist ganz schön viel Planung. Ich bekomme das ja mal so mit nebenbei. Und deswegen, danke, dass du Zeit hattest. Ich freue mich schon drauf. Ich bin sehr gespannt, ob das Publikum mit Tomaten werfen wird. Vielleicht darf ja ich als Schiedsrichter auch eine Tomate werfen. Ich schau mal. Und wir sehen uns spätestens am 3.5. im E-Werk in Erlangen.
Also, du machst es mir wirklich nicht leicht. Ich hoffe wirklich auf das Gegenteil. Aber vielen Dank, dass ich da sein durfte, dass ich auch die GAW nochmal präsentieren konnte. Ich weiß ja, dass die Talente Vollgas geben werden. Wir haben wirklich so tolle Leute dabei aus ganz Europa. Und wenn ich mir die Matchcard anschaue, ja, als auch ich als Fan, sage ich mal, freue mich sehr auf die Card.
So, von dem brachialen Thema vor dem Thema kommen wir zu richtig schönen Cozy-Themen. Wobei tatsächlich, ich plaudere natürlich wieder aus dem Nähkästchen. Die Folge kommt mit einem nicht zu cozy Grund, denn es gab letztens eine Diskussion, die man auch online einsehen konnte. Ich glaube, es war auf dem Dreieckcon. Und du als Cozy-Expertin, Andrea, warst da nicht so begeistert von. Und naja, ihr wisst ja, Philipp mag den Beef und er freut sich vor allen Dingen, wenn er sieht, oh, das könnte Klicks bringen. Und deswegen habe ich gesagt, Andrea, lass uns doch über Cozy-Themen reden und du kannst ganz viele Dinge richtigstellen. Und deswegen, vielleicht fangen wir ganz simpel an für jemanden wie mich, der nun keine Ahnung davon hat. Was ist denn überhaupt Cozy?
Also was cozy ist in puncto Rollenspiel. Ich habe mir da im Vorfeld auch nochmal darüber Gedanken gemacht und habe festgestellt, eigentlich ist es gar kein so ein richtiges festes Genre, wie jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, Superhero-Rollenspiel oder ein Ermittlungsrollenspiel oder so, sondern eigentlich ist es eher so eine Stimmung, in der wir das Spiel spielen. Ich habe nochmal so überlegt, es sind eigentlich Spiele, die halt hauptsächlich das Ziel haben, dass wir uns dabei gut fühlen, dass wir uns wohlfühlen. Das bedeutet auch oft, dass es weniger einen Fokus gibt von den Themen, die wir bespielen, die jetzt kein großes Drama und keine großen Konflikte machen. Wahrscheinlich wird auch nicht gekämpft, sondern wir haben vielleicht eher Alltagsgeschichten. Was auf jeden Fall verwandt ist, sind auch Slice of Life. Geschichten, wobei Slice of Life und Cozy nicht identisch sind. Es gibt auch Slice of Life, was nicht so cozy ist und cozy, was kein Slice of Life ist. Aber so, dass man es eben oft auf einer kleineren Ebene, also wir retten nicht die Welt, sondern wir betreiben eine Taverne oder einen Café oder irgend sowas in die Richtung. Und manchmal merken wir das dann eben, weil wir natürlich in einem Rollenspiel auch irgendwie über Mechaniken haben, dass wir entweder überhaupt gar keine Kampfmechaniken haben, weil einfach gar nicht vorgesehen ist, dass wir überhaupt kämpfen, so, sondern wir haben halt Mechaniken für andere Sachen. Keine Ahnung, wir wollen Tränke brauen für Leute, die mit verschiedenen Problemen zu uns kommen, oder wir wollen erzählen, wollen halt einfach eher uns so Ausschnitte angucken und dann erzählen wir auch gar nicht unbedingt so einen Spannungsbogen mit einem klaren Anfang und einem klaren Ende. Sondern vielleicht haben wir auch eher so Vignetten, dass wir halt so einzelne Szenen erzählen, die eher so lose miteinander verknüpft sind. Das habe ich mir alles so überlegt für Rollenspiele. Und das finden wir natürlich auch, also wir finden sowohl im Rollenspiel Einflüsse aus anderen Medien als auch an diese Cozy-Thematik in anderen Medien. Also Cozy Fantasy, also Romane wie hier zum Beispiel Magie und Milchschaum. Cozy Krimis sind eine Sache. Und ich habe gestern nochmal nachgeguckt und hoffe, ich spreche das jetzt richtig aus, weil ich kein Japanisch kann. Sogenannte Yashikai. Das bedeutet heilend oder heilungsartig, und das ist ein Genre in Manga und Anime, wo halt hauptsächlich so ein friedliches Leben in einer ruhigen Umgebung gezeigt wird, wo halt das Ziel auch ist, dass man sich da so reinfallen lässt und einfach so mal runterkommen kann und das alles so total entspannend und ja ruhig und friedlich ist. Und wir dann einfach so Charakteren in ihrem Alltag irgendwie zugucken, wie sie alltägliche Dinge tun, Brot backen, Fische fangen, Alltagskonflikte in ihrem persönlichen Umfeld haben und so weiter. Und das wäre jetzt sozusagen das Feld, was ich irgendwie abstecken würde für Cozy Games. Und ich glaube, ansonsten wird es klarer, wenn wir gleich nochmal irgendwie über konkrete Beispiele reden.
Ich habe ja nun keinen Bezug zu Cozy Games, außer dass schon 1, 2, 3 Mal Spiele genannt worden sind, hier im Podcast auch schon interviewmäßig genannt worden sind. Auch du hast ja schon mal was vorgestellt. Und ich weiß aber, dass Patrick tatsächlich zumindest schon so ein bisschen Connection zu dem Thema hat. Und deswegen frage ich doch dich mal, Patrick, wie sind denn deine Verbindungen zu Cozy Games?
Tatsächlich, unabhängig von dem Podcast-Thema jetzt hier, bin ich vor 3, 4 Wochen selber auf das Thema so richtig gestoßen und Witchbound hat damit reingespielt. Was mir aufgefallen ist in der Gaming-Szene, sowohl im Rollenspiel als auch im Brettspielbereich, sind Hexen ist relativ auf dem Vormarsch im Moment. Und ich weiß nicht, woher das kommt. Das ist immer so witzig, wie man manche Trends manchmal sieht. Und dann muss man sich überlegen, man muss sich ja erstmal so 3, 4 Jahre zurückrechnen und da müssen alle gleichzeitig auf dieselbe Idee gekommen sein. Das ist immer weird, weil in der Regel kann man das auf irgendein Event oder so festmachen, aber mir fällt keins ein, wo Hexen sehr auffällig in den letzten paar Jahren vertreten waren.
Ich habe Theorien dazu.
Oh, sehr gut, dann kommen wir da gleich zu. ich wollte nur ganz kurz ausführen. Und zwar habe ich dann das Spiel Pumpkin Spice gefunden, beziehungsweise meine Frau das gefunden, und das ist ein Magical Cozy RPG, wo man eine Einrichtung, wo man Getränke verkauft, Kuchen verkauft, was auch immer, kann in einem Cyberpunk-Genre, kann in jedem x-beliebigen Genre spielen. Die Prämisse ist, du bist ein magischer Coven. Und der wird zusammengerufen in dieser Taverne, Café, was auch immer. Und die bilden dann diesen Coven da, indem sie einfach an diesen Ort gebunden sind. Da gibt es eine magische Quelle und die muss gepflegt werden und die darf nicht ausbrennen. Und daraus zieht man seine Magie und dann spielt man dieses Spiel. Das wäre fast auch so ein Impulskauf gewesen. Da konnte ich mir, aber weil das Artwork wirklich hübsch ist, also wirklich, wirklich hübsch und niedlich. Und da habe ich dann aber mich dagegen entschieden und habe das erstmal recherchiert, weil ich habe mir dann die Seite durchgelesen von dem Kickstarter, habe mir einen Actual Play dazu angeguckt und es war dann nicht das, was ich wollte tatsächlich, weil mir das zu lose miteinander verknüpft war alles und ich keine, wie hast du es vorhin so schön gesagt, Agency erkennen konnte, was jetzt genau, also dieses, wir müssen die Quelle am Leben erhalten, war mir zu flach. Und dieses lose aneinandergereihte Szenen, die dann da gebaut wurden, die waren zwar witzig und auch die Würfelmechanik ist witzig. Ich habe mir den Schnellstarter durchgelesen. Aber es war mir dann zu, für 90 Euro, 100 Euro oder so, für dass du das alles irgendwie kaufen kannst, war mir das zu viel. Vielleicht gucke ich mal, wenn es das noch irgendwie mal so gibt, dass ich mir das irgendwie vielleicht mal als PDF hole oder das Werk lose irgendwie. Aber absolut queer-coded, das ist ja right up my alley. Dann ist es nicht aus Amerika, sondern aus Italien. Was auch immer ein positiver Faktor ist. Also es hat eigentlich ganz viele Boxen getickt, aber leider dann nicht bis zum Ende durchgehalten. Und danach habe ich mir dann Witchbound gekauft, weil ich dann auch die niedlichen Zeichnungen gesehen habe und gedacht habe, ja, dann nehme ich halt das. Und ja, das war das. Und dann habe ich noch ein zweites gefunden irgendwie. Da habe ich mich nicht so schwer mit beschäftigt. Das war Runebound. Und da gab es leider keinen Schnellstarter. Da habe ich nur die Seite gelesen. Die war sehr ausführlich beschrieben. Die war deutlich abgedrehter, das Spiel, aber auch halt so ein cozy Background. Da habe ich mich allerdings noch nicht so schwer mit beschäftigt. Da spielt man irgendwelche Chimären, die auch irgendwie in der Welt einfach nur überleben wollen und wie du sagst, so Fische fangen, Dinge tun, einfach nur reisen. Ich glaube, da ist das Grundthema Reisen gewesen. Und das war auch nicht schlecht. Ja, und da bin ich unabhängig von diesem Thema drauf gestoßen, als du dann gesagt hast, hier, willst du nicht da den Chorus machen? Habe ich mir gedacht, ja. Kann man sicherlich gut kombinieren. So, Action-Theorie.
Ja, ich habe noch kurz eine Ergänzung, was ich vorhin vergessen habe zu den anderen Medien, was natürlich auch reingehört, sind diese ganzen cozy Videospiele, also dass wir halt so Farming-Sims und solche Sachen. Teilweise würde ich da auch Dating-Sims rein sortieren, aber eben alles, wo wir halt so mit Low-Stakes Alltagsgeschichten erkunden und eher so ein bisschen uns entspannen wollen und nicht irgendwie Action-Abenteuer und Adrenalin haben wollen. So.
1700 Stunden Animal Crossing.
Genau. Genau. Aber ich war meine These zu den Hexen, meine Vermutung wäre, dass es im Bereich Manga und Anime irgendwas gibt, was ein Auslöser gewesen ist. Das ist aber überhaupt nicht was, wo ich mich speziell mit auskenne. Das heißt, dass da müssten andere Leute sagen, schreibt es in die Kommentare, wenn ihr was wisst. Es ist aber so, was mir zum Beispiel einfällt, ist sowas wie Little Witch Academia, wo wir ja auch eher so Alltagsgeschichten von jungen Hexen in der Hexenakademie erzählen. Das ist ein Anime. Und ich glaube aber, dass der entscheidende Punkt ist, Hexen sind in der Regel weibliche Figuren. Und ich glaube, dass das Genre sehr häufig auch primär an Frauen und Mädchen vermarktet wird. Unabhängig davon, dass es natürlich auch Menschen aller Geschlechter spielen. Aber ich glaube, das Marketing ist so ein bisschen, das ist hier was für Mädchen, die wollen halt nicht so Action. So, ist natürlich Quatsch, aber das ist das Marketing. Und das heißt, die haben halt auch oft, fühlen sich oft mehr angesprochen, wenn die Hauptfigur auch weiblich ist. Das ist, glaube ich, ein Faktor, warum es eben Hexen sind und nicht Zauberer. Und Fantasy holt Leute total oft ab, weil einfach Fantasy immer bedeutet, dass wir halt unseren Alltag, also unsere eigene Realität so ein bisschen hinter uns lassen können und alles ein bisschen einfacher ist, ein bisschen schöner ist, ein bisschen utopischer ist und wir halt ganz viel unschönen Alltag einfach weglassen können. Und das ist ja auch oft so ein bisschen, hat ja oft so diese Cottagecore-Vibes, dass wir halt so zurück zur Natur und alles ist ein bisschen einfacher und dann ist man natürlich in Fantasy, findet man eher was als jetzt in Science Fiction, so als Genre. Und ich glaube, dass Hexen, also speziell, wenn man jetzt auch so Pratchett-Hexen sind ja Hexen meines Herzens, die sind ja im Unterschied zu den zu Zauberern auch eher Leute, die halt so sehr verbunden sind in ihrer lokalen Community. Und eben in dieser Community und für diese Community arbeiten. Und ich glaube, das ist auch was, was man in diesen Spielen oft wiederfindet, warum Hexen halt so ein Ding sind. Es gibt auch Hexenspiele, die nicht cozy sind. Also ich würde da jetzt zum Beispiel, jetzt muss ich ganz kurz gucken, Wickedness, genau. Also es gibt auch zum Beispiel ein Hexenspiel, was nicht cozy ist, das ist Wickedness. Das ist auch sehr, sehr gut. Es ist nicht so super erklärt, aber es ist ein wirklich gutes Spiel. Da lohnt es sich, sich durchzuwursteln. Aber ja, ich habe tatsächlich auch viele Spiele gefunden, gerade Solo-Spiele, die, also Rollenspiele, Pen-Paper-Spiele, die so Journaling-Games sind, die auch genau dieses Ding haben, du bist eine Hexe und musst dich sozusagen um deine lokale Community kümmern. Village Witch von Elliot Crow würde ich da zum Beispiel nennen, oder One Day at a Time, und Time wie Thymian geschrieben, von J.D. Marcade. Die findet man auch auf Itch. Ich weiß gar nicht, ob es die überhaupt als Printversion gibt, aber wenn man irgendwie ein cozy PDF-Spiel sucht, so Journaling-Games mit mehr oder weniger Mechaniken, die haben halt meistens so Zufallssachen, wo man halt irgendwas, also irgendwelche Zufallselemente findet und dann daraus halt sozusagen seine Geschichte erzählt. Das ist wirklich, wirklich häufig zu finden. Ich weiß gar nicht, wollen wir schon in die Beispiele richtig reingehen oder wollen wir noch ein bisschen darüber reden, warum man das überhaupt spielt?
Genau das wäre nämlich meine nächste Frage gewesen, warum man sowas spielt. Und speziell würde ich gerne nochmal den Patrick fragen. In meinem Kopf bist du ja so der super knallharte Shadowrun-Spieler, wo man irgendwie super gewaltsam irgendwie Banken aufbricht und, keine Ahnung, Firmen zu Fall bringt und Riesendrachen umbringt. Und dann sowas Zartes wie Cozy. Wie kommt's?
Hast du die letzten 2 Jahre zugehört, als ich mit dir geredet habe? Oder machst du das jetzt genau an dem einen?
Du
oder
musst in deiner Rolle bleiben. Der Podcast lebt doch jetzt von Konfrontation. Du musst in deiner Rolle bleiben.
Nein, ich habe keine Rolle. Und ich
du musst in deiner Rolle bleiben.
I refuse to.
Das ist genau wie Elea. Elea ist ja eigentlich auch jemand, der so regelmäßig DSA und Shadowrun spielt. Und sie ist trotzdem die Erzähltante im Podcast. Du darfst nicht aus deiner Rolle rausbrechen.
Ich darf alles.
Ich spiele auch ab und zu Erzählspiele, obwohl ich immer einen auf OSR mache. Nein, du musst in der Rolle bleiben.
Nein, muss ich überhaupt nicht. Ich spiele das Einzige, was knackig ist, ist Shenron. Der Rest ist hat überhaupt nichts damit zu tun. Und wenn du mir die letzten 2 Jahre zugehört hättest in den Podcast, dann hättest du es auch festgestellt.
Wie gut, dass wir mal drüber reden und ihr jetzt feststellen könnt, dass ihr doch vielseitiger seid, als ihr voneinander gedacht hattet.
Ja, genau, wir sind nicht eine einzige Person mit einem einzigen Strang. Ich spiele Cozy Games, weil ich aus der scheiß Welt entfliehen will. Ich bin Millennial pur und pur. Ich brauche den ganzen Scheiß da draußen nicht. Ich brauche Ruhe, Frieden und ich will Spaß haben. Shadowrun spiele ich nur, wenn mir gerade wieder alles zu viel wird und ich Leute umbringen will.
Ja, ich glaube, du hast es einfach auch schon gut auf den Punkt gebracht. Also man dann so ein Eskapismus im Sinne von, ich möchte mal keinen Stress haben. Ich möchte mich entspannen. Ich möchte was zum Wohlfühlen. Ich finde, es sind oft auch so ein bisschen so utopische Geschichten über Zusammenleben in kleinen Gruppen. Also dann hat man halt so seine lokale Community oder die Leute, die ins Café kommen oder die Leute, die in die Taverne kommen oder was, glaube ich, auch so ein bisschen so eine Utopie ist, dass Leute, die uns wichtig sind und mit denen wir wichtige Verbindungen haben, dass die alle irgendwie in der Nähe sind, was ja für die meisten von uns, ich weiß nicht, wie das für euch ist, aber für mich ist es wirklich so, Leute, die mir wichtig sind, sind sonst wo verstreut, aber nicht irgendwie hier bei mir in der direkten Nachbarschaft. Und selbst wenn ich sozusagen es auf Berlin beschränke, sind die auch in Berlin nicht nah dran, sondern da muss ich halt auch immer erstmal quer durch die Stadt fahren, um irgendwie die zu sehen. Und ich glaube, das ist auch so ein Ding, was oft in diesen Cozy Games irgendwie abgeholt wird. Und einfach auch so ein bisschen, wir wollen mal was Langsames irgendwie machen, wir wollen uns irgendwie Zeit nehmen, uns auch einfach irgendwie in Details zu vertiefen und in Beschreibungen zu vertiefen. Und kann halt auch einfach interessant sein, eben sich kleine Dramen anzugucken und kleine Probleme anzugucken und nicht immer gleich die Welt retten zu müssen. Und ich glaube, es ist einfach ein Bedürfnis, was viele Menschen oft haben oder manchmal haben. Und dann ist es gut, dass es dafür Spiele und andere Medien gibt, die das Bedürfnis halt auch irgendwie erfüllen können.
Weltretten ist auch immer so ein Druck. Ja. Also ganz ehrlich, ja. Das muss man ja auch nicht jeden Tag haben.
Ja, genau. Und du willst, also ich bin ja auch irgendwie, ich spiele ja wirklich gerne Drama und Eskalationen und Konflikte. Aber ich spiele auch wirklich gerne zwischendurch einfach mal was, wo einfach nur schöne Dinge passieren und Leute nett zueinander sind und einander unterstützen und helfen und wir uns in irgendwelche Beschreibungen vertiefen und Das ist halt auch gut.
Ist ultra witzig, wenn man mit Leuten spielt, die das normalerweise nicht spielen und hinter jeder Ecke irgendwie Verrat vermuten, die dann damit überhaupt nicht klarkommen, dass einfach alle nett zu einem sind.
Ja. Man muss das Spiel schon gut ankündigen, weil auch darauf muss man sich natürlich einstellen. Genauso wie man sich darauf einstellen muss, dass halt überall Verrat lauert.
Die Frage ist natürlich dann, die könnte man gleich dann darauf weiterführen. Also eine gute Geschichte lebt nicht nur von, das ist alles toll und alles super und alles, ne, Friede, Freude, Eierkuchen. Das kann man mal eine Stunde machen, das kann man vielleicht auch mal zwei Stunden machen. Aber wenn man mal eine längere Geschichte erzählen will, dann ist das irgendwann sehr repetitiv und man erzählt sich da immer im Kreis. Man müsste ja irgendwie Konflikte erzeugen und in Cozy Games ist das nicht so einfach, habe ich festgestellt. Tatsächlich. Also da braucht man wirklich irgendwas an der Hand, irgendwelche Mechaniken, die das forcieren. Der Konflikt muss ja nicht groß sein, aber er muss ja auch nicht immer in Kämpfen oder sowas oder in Verrat sich ausufern. Aber hast du da deutlich mehr Erfahrung. Hast du da Erfahrung, wie das in anderen Rollenspielen geregelt ist? Ich weiß, dass es in dem Pumpkin Spice, dass es da explizite Mechaniken gibt dafür, dass du in einzelnen Szenen solche Sachen erzeugst. Aber wie ist das in anderen Spielen?
Ich glaube, ich würde das ein bisschen hinterfragen wollen, ob man immer einen Konflikt braucht, um eine lohnenswerte Geschichte zu erzählen. Weil ich glaube, das ist auch eine sehr westliche Vorstellung von, wie Geschichten funktionieren. Und da gibt's ja speziell auch irgendwie aus dem asiatischen Raum einfach auch ganz andere Erzählkulturen und Erzählkonventionen, die man sich da ja durchaus auch angucken kann als Inspiration. Mir fehlt jetzt der Fachbegriff, aber es gibt einen. Vielleicht kann ihn jemand irgendwo in die Kommentare schreiben. Ich glaube halt, dass es auch interessant sein kann, einfach Alltag zu beschreiben. Also dass man zum Beispiel beschreiben kann, wie sich Freundschaften vertiefen oder wie Menschen sich in kleinen Dingen unterstützen, ohne dass es wirklich ein Konflikt ist. Und dann macht man das einfach und erzählt, wie man es macht. Also zum Beispiel in einem Spiel wie Stewpot. Da sind wir halt ehemalige AbenteurerInnen, die jetzt zusammen eine Taverne betreiben und haben lauter Minispiele, in denen wir solche Dinge tun. Wir haben neue Zutaten und müssen jetzt mit Monsterteilen kochen und was machen wir überhaupt? Und dann geht das gesamte Minispiel darüber, was haben wir für Zutaten, wie bereiten wir das zu, wie finden Leute hinterher unser Gericht, was sagen unsere VerkosterInnen und kommt es hinterher auf die Speisekarte, ja oder nein? Oder wir erzählen, was wir machen, als wir mal einen Tag frei haben und was wir in unserer Freizeit tun und beschreiben so kleine Szenen. Oder wir erzählen, wie wir einen Festtag überstehen, wo irgendwie natürlich alle anderen Leute feiern wollen, aber wir in unserer Taverne, wir müssen halt arbeiten und dann gibt's halt so Kleinigkeiten, die schiefgehen. Ein Kind hat seine Eltern verloren oder es gab irgendwie eine Verwechslung mit dem Gepäck oder die Zutaten sind alle und wir müssen improvisieren. Und das ist halt so das Level von Drama. Und es gibt einige wenige Minispiele, wo es auch irgendwie ernstere Themen gibt oder traurigere Themen gibt. Also wir können zum Beispiel auch eine Trauerfeier spielen und irgendwie uns daran erinnern, was jemand für ein Mensch war, als wir Abschied nehmen. Wir können sozusagen Nachbarschaftsnebenquesten erledigen, also kleine Besorgungen für die Nachbarschaft, wo wir dann einfach nur gucken, wer will was von uns und uns sozusagen, weil unsere Charaktere sich ja auch jetzt irgendwie an dieses neue Leben im Dorf nach dem Abenteuer irgendwie gewöhnen müssen. Und das Interessante ist dann eher, wie machen die Charaktere das? Oder genau eben diese Beschreibung und diese Details und die Sinneseindrücke und die Leute zu beschreiben, Setpieces irgendwie, also die Orte zu beschreiben, Essen zu beschreiben. Und da kommt dann halt irgendwie ganz viel die Freude her. Um noch ein Beispiel zu nennen, ein Spiel wie Wonder Home macht das ja auch sehr explizit. Da ist der Fokus halt auf, also da kommt sozusagen so ein bisschen Dynamik aus dem Reisen, weil wir halt eine Gruppe anthropomorphe Tiere spielen, die halt durch die Welt reisen und kommen halt immer an neuen Orten an. Und ich glaube, dass da ganz viel der Freude auch ist, einfach dieses Entdecken. Wir sind wo neu und jetzt, was gibt's hier? Wer ist hier? Was gibt's hier für Feste? Was gibt's hier für Legenden? Was gibt's hier für Orte, die wir entdecken können? Und ich glaube, da kommt ganz viel Freude und Genuss auch raus und dann geht's eher so ein bisschen darum, wie entwickeln sich Charaktere weiter oder wie entwickeln sich Beziehungen zwischen Charakteren weiter und gar nicht so sehr, welche Probleme lösen wir in der Außenwelt.
Das klingt wie heißt das, Spiel Monster Hearts. Ist das da? Das ist doch, wo dieses Beziehungsgeflecht aufgebaut wird in dieser Schule.
Mhm.
Ich glaube, das ist ein ähnliches Prinzip, wo du halt das Drama innerhalb der Charaktere einfach nur entwickelst und dann auch quasi Slice of Life spielst. Und ich muss aber dazu, Drama, würde ich sagen, ist Konflikt automatisch. Ja. Auch wenn das in kleinen Kreisen sein kann. Aber Setpieces beschreiben und sowas ist sicherlich auch dabei. Aber das Monster Hearts, glaube ich, ist explizit auf Drama ausgelegt.
Ja, es ist definitiv kein cozy Spiel. Das ist ein Spiel, wo alle schlechte Menschen sind, die furchtbare Dinge tun können. Und gleichzeitig müssen sie durch die Pubertät. Das macht halt sozusagen das Gegenteil von cozy, weil es halt, also weil viele PBTA-Spiele, also Powered by the Apocalypse-Spiele, sind ja auch darauf ausgelegt, dass man in so eine Eskalationsspirale kommt, wo Sachen immer schlimmer werden, bis es am Ende halt irgendwann ein großes Finale gibt oder einen großen, also dass halt irgendwas eskaliert und dann explodieren Dinge und es geht irgendwie, die Geschichte geht wieder weiter. Und das ist ungefähr das Gegenteil von dem, was Cozy Games wollen. So. Ich glaube aber auch schon, ich glaube trotzdem, dass es durchaus einfach so einen Bereich gibt, wo wir schon auch, ich sag mal, ein klassisches Abenteuer erleben, aber halt die Stakes, also die, ich habe mal kein gutes Wort für auf Deutsch für Stakes, also wo sozusagen es um viel weniger dramatische Dinge geht. Also da würde ich jetzt zum Beispiel hier Magical Pets, was ich irgendwie geschrieben habe, das ist so ein One-Page-Game. Da spielt man die Tiere Haustiere einer Zauberschule. Die Menschen machen irgendwelche anderen Sachen und wir müssen jetzt halt so haustiergroße Abenteuer erleben. Und da retten wir natürlich auch eher nicht die Welt, sondern irgendwie machen eher irgendwie kleine Dinge, wo es halt auch eher so darum geht, dass es irgendwie interessant ist, sich vorzustellen, man ist ein Otter oder ein Tintenfisch oder, keine Ahnung, ein Eichhörnchen. Und dann einfach so ein bisschen sich auch irgendwie in diese Tiere rein zu versetzen und so ein bisschen niedlichere Geschichten zu erzählen oder niedlichere Abenteuer zu erzählen. Und ich glaube aber, niedlich alleine ist halt auch nicht cozy, weil dann haben wir sowas wie Mausritter, was ja irgendwie super tödliches OSA-Spiel ist und wo immer Leute denken, oh, wie niedlich, und super oft das mit ihren Kindern spielen und dann irgendwie denken, oh Moment, vielleicht muss ich das doch noch ein bisschen anpassen.
Plus Power und Thunder.
Weil da halt sozusagen die Ästhetik ein anderes Bild vermittelt als das, was das Spiel eigentlich tut. Es gibt auch Spiele sowas wie Cozy Town von Rainy Jardy. Das ist ein Worldbuilding-Spiel. Im Grunde so ähnlich wie Ein ruhiges Jahr, wo wir ja, also Ein ruhiges Jahr von Avery Alder, da bauen wir ja im Grunde nach der Apokalypse wieder eine Gemeinschaft auf. Und Ein ruhiges Jahr ist eigentlich eher was, wo es um Konflikte geht, die halt nicht ausgesprochen werden, nicht ausgetragen werden und eben wir uns damit beschäftigen, was auch in dieser Gemeinschaft an Unterschiedlichkeiten ist. Und Cozy Town nimmt halt das gleiche Spielprinzip und sagt halt, wir bauen jetzt einen Ort, der einfach gemütlich ist und Wohlfühl. Und dann sind eben auch die Erzählprompts entsprechend anders. Und man erzählt halt eher irgendwie ja über Dinge, die gut laufen oder wie Konflikte gelöst werden oder wie Menschen irgendwie, wie Fehler vergeben werden oder wie Leute aus irgendwas lernen oder so. Und das ist auch wirklich ein wunderbares Spiel. Ich würde es auf jeden Fall jederzeit empfehlen.
Das Artwork ist auch sehr süß.
Es ist super süßes Artwork. Und Rainy Jardy-Spiele kann man sich eigentlich auch immer unbesehen kaufen, weil die immer gut sind. Oder Sorry Did You Say Street Magic von Caro Assertion. Das ist auch ein Worldbuilding-Spiel, wo man nur ganz kurze Vignetten spielt und da erzählt man im Grunde Geschichten von einer Stadt. Und da würde ich sagen, das ist eins von diesen Spielen, die sind sehr flexibel, weil du kannst es auch in einem sehr ernsten, düsteren Ton erzählen. Du kannst es aber auch in so einem cozy Ton erzählen. Und da liegt es dann eher wieder an der Spielgruppe und nicht am Spiel, was die sozusagen mit diesen Mechaniken machen, weil das Spiel Platz lässt für beides oder für alles auf diesem Spektrum.
Das klingt für mich alles so, als wären das mehr so One-Shot-Spiele, also für einen Spielerabend.
Mhm.
Liege ich da richtig oder ist das was ich auch wo ich auch eine ganze cozy Kampagne spielen könnte?
Also Wonder Home ist ein Kampagnenspiel in Wirklichkeit. Das lebt halt auch davon, dass du mehrere Sitzungen spielst und das hat auch eine ganze Mechanik irgendwie für, was du für Feste im Jahresverlauf feiern kannst oder welches Wetter gerade relevant ist oder welche Jahreszeit ist und dass irgendwie Charaktere sich eben auch weiterentwickeln. Ich glaube, das wird besser, wenn man es öfter spielt. Und andere Spiele sind eindeutig One-Shot-Spiele. Also Cozy Town habe ich noch nie in mehr als ein, zwei Sitzungen gespielt. Magical Pets habe ich schon als Mini-Kampagne gespielt. Das funktioniert auf jeden Fall.
Pumpkin Spice ist auch darauf ausgelegt, dass du Kampagne spielst. Also weil du ja diese Quelle am Laufen halten musst. Und da kannst du mit wiederkehrenden Charakteren arbeiten, die halt, also weil halt immer auch andere, also Medien da reinkommen, die dann als Medium dann irgendwas mit dir machen und mit der Quelle machen. Und das ist darauf ausgelegt, dass die auch recurring sind und damit du dann eine Kampagne spielst.
Aber es gibt natürlich auch Spiele, die eindeutig One-Shot-Spiele sind, also keine Ahnung. Catcrawl ist halt auch ein Spiel, da spielt halt eine Katze, die ihr neues Zuhause erkundet und das ist sozusagen ein Hexcrawl, aber auf quadratischen Feldern, weil man in der Wohnung ist und dann entdeckt die halt einfach Sachen und man erzählt sich, man wechselt halt reihum, wer die Katze spielt und dann hat man auch einfach nur die Freude daran, irgendwie die Katze entdeckt irgendwas und interagiert damit und dann passiert irgendwas und dann entscheidet die Katze irgendwann, nee, jetzt gehe ich weiter. Und am Ende legt sie sich hin und schläft. Also da hat man jetzt auch irgendwie keinen Plot in dem Sinne, sondern der Plot ist sozusagen, oder der Inhalt des Spiels ist, dass wir erkunden aus der Sicht einer Katze. Ein Spiel, was ich auch erwähnen würde, es gibt, ich habe vorhin schon Weihnachtsfilme erwähnt, es gibt drei Spiele, die mir bekannt sind, die versuchen, Weihnachtsfilme zu erfassen als Spielthema. Ich finde, eins macht es relativ gut, das ist A Christmas Belonging. Das ist ein spielleitungsloses Spiel, wo wir halt sozusagen sowohl Figuren spielen als auch Elemente aus der Spielwelt spielen. Und das gibt dir dann sozusagen so ein paar mögliche Szenen vor, die du spielen kannst. Und da nimmt man halt auch eher so ein bisschen, ja, man nimmt halt so das Gefühl von Weihnachtsfilmen, dass man halt irgendwie so kleine Gemeinschaften und irgendwie vielleicht gibt es eine Liebesgeschichte und irgendwie vielleicht gibt es ein Problem, was gelöst werden muss, aber es wird nie am Ende die Welt untergehen. Und hat halt einfach so ein bisschen Feel-Good-Vibes dabei. Es gibt zwei andere, die sind PBTA, nutzen PBTA als Mechanik und funktionieren, glaube ich, deswegen auch nicht so richtig gut, weil PBTA eigentlich darauf abzielt, dass man halt, dass halt Dinge eskalieren und dass sozusagen Moves ineinander greifen und sozusagen so einen Schneeball-Effekt haben. Und die haben dann auch beide noch so eine komische Konkurrenzmechanik drin, weil die halt so diese Idee genommen haben, man hat ein Love Interest und dann gibt's irgendwie so zwei Leute oder so ein Liebesdreieck oder so. Und das funktioniert natürlich mit einer Gruppe, die ein Spiel spielen will, nicht so richtig gut. Da würde ich also eher dann Christmas Belonging empfehlen, weil das kriegt's meiner Meinung nach am besten hin, wenn man das will. Viva la Cueva ist auch im Grunde ein Tavernenspiel. Da erzählen wir halt tatsächlich so Vignetten aus dem Leben einer Queerbar und gucken uns halt so ein bisschen an, was passiert in der Bar, was gibt's hier, wer sind die Gäste, was sind die Beziehungen im Team, was haben wir hier so erlebt. Und da haben wir halt auch eher wirklich so kurze Ausschnitte, die wir erzählen und nicht einen zusammenhängenden irgendwie Erzählbogen oder so. Und Leute spielen das meiner Erfahrung nach sehr häufig eher utopisch. Und versuchen halt eben dadurch einen Raum zu erzählen, der halt so ist, wie wir queere Räume gerne hätten. Nämlich solidarisch und unterstützend und nicht irgendwie, wo Leute sich sozusagen intern ausschließen für irgendwelche Sachen. Man kann es, also das Spiel selber ist da aber, also es liegt schon ein Fokus auf einfach Dinge beschreiben und erzählen. Und das ist sozusagen eher ein Spiel ist mit wenig Konflikten. Es hat aber durchaus auch Fragen, die Konflikte zum Thema machen oder wo man als Spielende die Möglichkeit hat, das auch weniger cozy zu beantworten. Also auch das ist wieder so ein Spiel, wo ich sagen würde, das hängt viel von der Gruppe ab und was die Gruppe damit macht und nicht, was das Spiel sozusagen hart reingecodet hat. So.
Ja, ich kann auch Shadowrun cozy spielen, ganz ehrlich. Also ein Kumpel von mir, wenn der leitet, das ist, also wir haben schon den Schnuller von dem Mafia-Boss gesucht. Wir haben, also ganz ehrlich, wir haben eine Keks-Standsmaschine für die Firma Balsen wieder beschafft. Also ganz ehrlich.
Ja.
Kommt auf die Person an, nicht aufs Spiel.
Ja. Ich finde auch, also ich habe noch ein paar Sachen auf der Liste, die ich gerne erzählen will. Es gibt noch Cozy Den. Da spielt man Lesbischlangen, die gemeinsam überwintern müssen. Und es hat auch einige Mechanik drin, die mir nicht so gut gefällt. Aber ich habe das gespielt, es ist großartig. Es ist das perfekte Spiel, wenn man WG-Drama erzählen will. So. Also die müssen jetzt irgendwie zusammen wohnen und die wollen aber unterschiedliche Sachen. Und die einen wollen irgendwie mehr, wollen irgendwas dekorieren und das gefällt das den anderen nicht. Und da muss man zwischendurch irgendwie sich aufwärmen. Und man muss irgendwie, also sozusagen, es gibt halt so Mechaniken, dann gibt's halt so ein paar Zufallselemente, dass jetzt die Ex plötzlich auftaucht und es ist halt eine komplett absurde Prämisse. Also wir sind halt so quasi, oben sind wir Frauen und unten sind wir Schlangen, so, und wir wohnen jetzt halt zusammen und irgendwie, aber es ist wirklich cute und man spielt halt wirklich auch eher auf so einer Alltagsebene kleine Dramen, WG-Konflikte. Und auch eben das Schöne an WGs. Und das würde ich dafür empfehlen. Das ist wirklich hübsch, nettes Spiel.
Half Snake, Half Human, All Lesbian. Oh mein Gott, das ist eine Catchline, ey.
Ja, das ist wirklich gut. Das ist wirklich gut. Und was ich auch erwähnen würde, ist Alinor. Da spielt man die Ladies in Waiting von Eleonore von Aquitania. Und da ist das Setting eher cozy, weil man soll es eigentlich spielen, dass man sozusagen alle liegen auf einem großen Bett oder haben sich's halt irgendwie gemütlich gemacht als Spielende. Und genauso geht es den Charakteren. Die sind halt sozusagen jetzt hier bei der Königin, liegen gemeinsam auf ihrem unglaublich großen Himmelbett in der, irgendwie im Schloss und erzählen sich halt Geschichten. Und in diesen Geschichten kann halt durchaus irgendwie mehr Drama passieren. Aber das Setting ist halt schon eher, dass die sozusagen sich diese Geschichten erzählen und sich dabei besser kennenlernen oder irgendwie eben auch Geheimnisse preisgeben und dass sie sich sozusagen auch als Menschen irgendwie näher kommen, die Charaktere. Und das finde ich auch, würde ich sozusagen in puncto von das Framing ist cozy, die Geschichten müssen nicht cozy sein. Und es gibt super viele Solo-Games, die cozy sind. Die machen im Grunde sowas Ähnliches, was du erzählt hast über Bridgebound als Brettspiel. Die geben dir halt Erzählprompts, die du meistens mit irgendwelchen Zufallsmechaniken findest. Ich habe schon erwähnt Village Witch. Es gibt Sweaters by Hedgehog, da ist man halt ein Igel, der irgendwie Pullover strickt für Leute in der Umgebung. Es gibt Lars Tea Shop, da hat man halt einen Tea Shop und es kommen Leute rein und man macht denen einen Tee. Es gibt It is a beautiful day in the wetlands and you are a friendly dusky moorhen. Da spielt man eine bestimmte Vogelart in Australien, die halt irgendwie so in ihrem Alltag ist und jetzt irgendwie, da sind Menschen und irgendwie hier sind andere Tiere und dann will ich die doch mal irgendwie kennenlernen und spielt sozusagen buchstäblich aus der Vogelperspektive. Und was ich nicht einsortieren würde in Cozy Spiel, sind ganz viele so Kinderspiele. Sowas wie Tales of Equestria oder Little Wizards. Oder
definitiv nicht. So. Tales of Equestria ist definitiv kein cozy Game.
Weil die haben halt einfach nur niedliche Figuren und manchmal auch eben entsprechend angepasst kleinere Konflikte. Aber im Grunde sind es einfach klassische Abenteuer-Games, wo halt Charaktere irgendwie ein Problem lösen müssen, was so für die Charaktere ein großes Problem ist. So. Und da wird auch gekämpft und da gibt's auch irgendwie GegenspielerInnen und das würde ich also da nicht reinzählen. Und was ich auch nicht reinzählen will, sind Spiele, die einfach nur ein whimsical Setting haben oder Setting haben, in dem nicht gekämpft wird. Also zum Beispiel sowas wie Good Society, da sind halt die Konflikte andere. Da spielen wir halt quasi einen Jane Austen-Roman und natürlich haben wir da keine Schlacht-Szenen, aber wir haben halt das Drama, was wir halt in Bridgerton auch haben, also irgendwie sozusagen Leute in der Regency-Gesellschaft müssen jetzt irgendwie den Ruf ihrer Familie retten oder irgendwie das passende Match finden oder irgendwie mit Intrigen umgehen und so weiter. Oder eben auch so Spiele wie, keine Ahnung, Pirates and Princesses oder Root, die halt irgendwie niedlich aussehen oder irgendwie ein niedlicheres Artwork haben, aber eigentlich halt klassisch oder sogar teilweise richtig düstere Themen haben. Also Root ist wirklich kein cozy Game und Pirates and Princesses ist auch nicht. Das ist halt so ein bisschen einfach nur, wir haben es anders verpackt, aber eigentlich ist einfach ein klassisches OSA-Game drin. Das heißt, da muss man schon mal ein bisschen genauer hingucken und nicht nur gucken, wie sieht das Ding aus und sieht das Artwork irgendwie cute aus, sondern da ist es halt auch wirklich relevant, sich zu fragen, was macht man eigentlich mechanisch und was macht das Spiel sozusagen, was ist das der Inhalt des Spiels und nicht nur, was ist die Spielwelt.
Ja, das klingt ja, als wäre da eine ganze Menge Varianz drin. Die Frage ist natürlich, wie bei einigen Spielen man da, also ich habe es immer noch offen, bei Lesbi Snakes, wie heißt es?
Cozy Den.
Cozy Den. eine der Taglines ist Consensual Cuddling. Wie spiele ich die Sachen? Da gibt's ja unterschiedliche Ansätze. Mhm. Wie spiele ich die?
Also zuerst, du kündigst das Spiel so an, dass deine Spielgruppe weiß oder entscheiden kann, hat sie darauf Bock oder nicht. Weil manche Spiele, da haben Leute einfach keine Lust drauf, da kann das Spiel noch so gut sein und noch so cozy sein. Wenn Leute das nicht wollen, dann ist das nicht das richtige Spiel. Dann nimmt man was anderes. Also wenn Leute keine Lust haben, eine Geschichte zu erzählen, in der Consensual Cuddling vorkommt von Lesbisch Nix, dann sollten die was anderes spielen. Das ist der erste Punkt.
Ist auch sehr nischig, muss ich sagen.
Genau. Aber es ist wirklich ein gutes Spiel.
Glaube ich dir.
Das andere ist, ich glaube, ich würde sagen, dass es immer gut ist in Cozy, also wenn man in Cozy Stimmung erzeugen will, dass man das Tempo rausnimmt, dass man sich Zeit nimmt für Szenen, dass man sich Zeit nimmt für Beschreibungen, dass man auch viel selber diese Details beschreibt. Also ich habe schon gesagt, irgendwie Essen beschreiben, Natur beschreiben, Orte beschreiben, vielleicht auch Kleidung beschreiben, wenn es relevant ist, Sinneseindrücke generell. Also dass man halt so ein bisschen so sich so drin schwelgen in dieser Umgebung, dass man wenig Konflikte macht oder kleine Konflikte macht und die auch schnell wieder auflöst. Also dass man jetzt nicht irgendwie das Gegenteil von Monster Hearts tut, was halt so eine Eskalationsspirale hat, sondern eben dann Missverständnisse einfach quasi dann in der nächsten Szene wieder auflöst, weil Leute dann doch vernünftig drüber reden oder einander zuhören oder eben das tun, was nötig ist, damit der Konflikt aufgelöst werden kann. Und vielleicht auch wirklich so ein bestimmtes Level an Niedlichkeit oder Coziness oder Whimsicalness irgendwie einfach auch zuzulassen und das auch einfach als wertvoll zu nehmen und nicht irgendwie, also das nicht ins Lächerliche zu ziehen, sondern es einfach auch ernst nehmen, dass das ein valider Zeitvertreib ist, auf den viele Leute Lust haben und mit dem man wirklich, wirklich auch schöne gemeinsame Zeit verbringen kann.
Ich glaube, das ist einer der größten Probleme, die existieren. Also wenn du da nicht, also gerade wenn männlich gelesene Menschen das spielen, dann musst du schon Leute haben, die da wirklich Bock drauf haben. Aber ich glaube, wenn du die 2/3 der Rollenspieler ungegendert fragst, keine Chance.
Was ja auch okay ist, ne? Es ist ja auch okay, wenn Leute da keine Lust drauf haben und lieber was anderes spielen, dann sollen die was anderes spielen. Ich glaube aber, wenn man sich so ein bisschen rantasten will, dann kann man natürlich auch in einem ganz gewöhnlichen Abenteuer-Game auch einfach mal eine cozy Szene haben. Und dann hat man vielleicht irgendwie so einen cozy Moment am Lagerfeuer oder man hat einen cozy Moment in der Taverne, weil man jetzt sich mal kurz in die Details des leckeren Essens irgendwie vertieft. Oder irgendwie, ich habe eine ganze Sitzung Wonder Home mal damit verbracht, wo wir auf so ein Fest gekommen sind und die ganze Sitzung im Grunde uns nur gegenseitig erzählt haben, was es hier alles zu essen gibt an den verschiedenen Ständen. Und das war so gut und so cool, so dass wir am Ende alle so, oh, das war total schön und irgendwie, also dass man halt sozusagen sich das auch gestattet, das gut zu finden und das irgendwie genüsslich zu finden. Und man muss ja, wie gesagt, man muss nicht gleich irgendwie das 4 Stunden lang spielen, vielleicht will man es einfach mal einen Moment lang machen oder eine Szene lang machen oder einfach auch als Gegengewicht zu dem großen Drama und dem Adrenalin. Es ist ja auch schön, wenn man sozusagen da so ein Gegengewicht hat.
Das wäre jetzt mein Punkt gewesen, ja.
Probiert es.
Wenn du so eine ruhige Szene hast, genau.
Wenn ihr es nicht ausprobiert, wisst ihr nicht, ob es nicht vielleicht total cool ist und ihr da auch Spaß dran habt.
Die countern ganz stark die harten Szenen raus, wenn du dann eine stille Szene hast, also der Abend vor dem Kampf am Lagerfeuer, dann bombt der nächste Tag so richtig.
Dann habe ich noch eine letzte Frage. Es ist eigentlich eine Ja-Nein-Frage, aber sie soll den Kreis quasi schließen zum Anfang des Cozy-Themas.
Nein. Zu gut. Erzähl weiter.
Einfach nur Nein gesagt, um dich aus dem Konzept zu bringen.
Ich habe beantwortet. Und es hat geklappt.
Wir nehmen diese Folge gerade auf. Wir haben diese Folge aufgenommen, wenn sie rauskommt, weil es ja diesen misslungenen Dreieich-Talk gab. Und die zentrale Frage, die du jetzt quasi beantworten darfst als die Expertin, ist das eigentlich richtiges Rollenspiel?
Ja, natürlich. Also erstens, wer bin ich, anderen Leuten zu erzählen, was richtiges Rollenspiel ist?
Die Rollenspielpolizei.
Offensichtlich ist es richtiges Rollenspiel, weil guck dir an, wie viele Leute Rollenspiele schreiben und die andere Leute als Rollenspieler akzeptieren. Und ich finde halt immer, es täte vielen Leuten gut, ihre persönlichen Präferenzen nicht als Norm für alle anderen Leute auch in die Welt zu pusten, es täte vielen Leuten gut, sich zu informieren und zwar gründlich und nicht irgendwie, ich habe das mal 10 Sekunden durchgeblättert und jetzt habe ich eine Meinung dazu, sondern eben sich zu informieren, bevor sie eine Meinung äußern in der Öffentlichkeit. Und es täte vielen Leuten gut, auch über den eigenen Tellerrand zu gucken, was es eigentlich alles gibt in der großen, weiten Welt des Rollenspieldesigns. Und dass es da wirklich viele interessante, innovative und spannende Ansätze gibt, die komplett jenseits von dem sind, was ein traditionelles Spiel will, wo man im Grunde eine Abenteuergeschichte in welchem Setting auch immer erzählt, wo man ein Problem hat und das Problem muss man lösen und irgendwann zwischendurch kämpft man. Und das ist ja nicht die einzige Art Geschichte, die wir im Rollenspiel erzählen können. Das ist nicht das einzige Thema, was Rollenspieldesignende interessiert. Und ich fände es einfach schön, wenn Leute mehr Neugier entwickeln auf das, was es sonst noch so gibt. Unabhängig davon, ob ihnen das hinterher gefällt. Das weiß man ja aber oft gar nicht. Und mir ist es einfach selber auch oft genug passiert, dass ich Sachen ausprobiert habe, die eigentlich nicht so mein Lieblingsding sind, wo ich auch wusste, dass sie nicht mein Lieblingsding sind. Und trotzdem habe ich Sachen gefunden, die mir daran gefallen haben oder wo ich verstanden habe, warum finden andere Leute das cool. Und es ist einfach auch nicht nötig, den Spaß anderer Leute abzuwerten, nur weil es nicht mein Spaß ist. Es ist sinnlos, dass wir uns darüber streiten, was der beste Pizzabelag ist, weil wir können ja alle unsere eigene Pizza bestellen. Und dann ist es egal, ob alle Leute Ananas oder Oliven oder, keine Ahnung,
Thunfisch,
Würstchen auf ihrer Pizza mögen oder nicht. Weil wir können Pizza auch fitteln und wir werden auch immer auch andere Leute finden, die gleiche Pizza mögen wie wir. Und immer Leute finden, die das nicht verstehen, aber trotzdem guten Appetit uns wünschen und sich daran freuen, wie viel Freude wir an dieser Pizza haben. Mehr Neugier, mehr ausprobieren, mehr informieren, bevor Meinungen geäußert werden. Und vielleicht auch einfach mal zugeben, dass man nicht die richtige Person ist, um sich zu diesem Thema zu äußern und dann einfach vielleicht auch das Wort an die Leute übergeben, die sich besser auskennen.
Aber wie sollen wir denn sonst gatekeepen? Das geht doch gar nicht anders.
Wenn ja, weiß nicht ich gar über, nicht.
Das wäre doch mal eine Option. Und immerhin haben 11.000 Menschen haben über 1,3 Millionen auf Pumpkin Spice geschmissen. Also irgendwen muss es halt interessieren. Wie du sagst, ist völlig Blödsinn.
Ja, genau.
Don't yuck my yum ist halt genau das. Ehrlich, erzähl mir nicht, was ich toll finde. Ja. Ich weiß selber, was ich toll finde.
Ich gehe doch auch nicht rum und erzähle anderen Leuten alles, was mich nicht... Also, weiß ich nicht, ich finde das auch so unproduktiv. Lass uns doch darüber reden, was gut ist und was wir cool finden an Sachen. Und vielleicht da andere Leute mit begeistern, anstatt die ganze Zeit rumzulästern, wie das, was andere Leute gut finden, jetzt aber voll scheiße und peinlich und nicht ernst zu nehmen ist und kein richtiges Rollenspiel, sondern nur eine Beschäftigung. Und ich sehe, weiß ich nicht, irgendwie...
Das Michalski-Theorem.
Ich muss das kurz noch erwähnen, ne? Das wurde ja über ein Rollenspiel von, also es wurde über Viva la Cueva behauptet, das sei gar kein richtiges Rollenspiel, sondern nur eine Beschäftigung. Und das hat mich sehr amüsiert, weil Viva la Cueva ist das Spiel, mit dem ich den allergrandiosesten, oder mit dem wir, Sandra Dahloff und ich als Game Designerin, den allergrandiosesten Preis gewonnen haben vom Indie Game Developer Network, also einem Berufsverband von Rollenspieldesignenden. Die werden, glaube ich, schon wissen, was ein Rollenspiel ist und was nicht. Und von daher muss ich einfach lachen, wenn ich solche Aussagen höre und denken, ist euch das nicht peinlich, sowas zu sagen, wenn ihr eigentlich gar keine Ahnung habt?
Nee. Der Dunning-Kruger-Effekt, ganz ehrlich.
Und das ist mein einziges Statement, was ich dazu zu sagen habe.
Sehr gutes Statement.
Dann danke ich dir, dass du da warst als Expertin. Denn wenn ihr da draußen nämlich den Trash-Talk hört, werdet ihr auch kleine ExpertInnen und könnt deswegen vielleicht bei irgendwelchen Talks mitmachen, weil ihr auf jeden Fall mehr wisst als jemand, der nur 10 Sekunden irgendein Buch durchgeblättert hat. Vielen lieben Dank natürlich erstmal an den Patrick, dass er Zeit hatte. Und natürlich an dich, Andrea, dass du Zeit hattest.
Immer gerne.
Und wie immer vielen Dank an die HörerInnen, dass ihr zuhört. Dieses Jahr ist, wenn ich mal so gucke, wir haben jetzt April, klickmäßig einfach nur krass, also tausendfachen Dank an euch. Und wie immer sehr gerne 5 Sterne bei iTunes und bei allen anderen Streaming-Anbietern eurer Wahl. Und die letzten Auf Wiedersehensworte haben natürlich erst der Patrick und dann unsere Gästin.
Peace out.
Jetzt bin ich gar nicht vorbereitet.
Erwischt. Ich kann noch länger machen. Also, macht's gut, spielt Cozy Games, es macht Spaß. Wie gesagt, 1700 Stunden Animal Crossing. Ja, es war über die Pandemie, aber es war danach auch. Also es wird einfach, manchmal braucht man einfach ein bisschen, um abzuschalten und sich einfach mal auf einer Welle tragen zu lassen, die mit dem ganzen Scheiß da draußen außerhalb des Hauses nichts zu tun hat.
Genau, ich kann das nur unterschreiben und ich kann euch sagen, dass es gar nicht mehr so lange dauert, bis ihr Stewpot, was ich schon erwähnt habe vorhin, tatsächlich auch bestellen könnt, weil das dauert gar nicht mehr so lange, bis das fertig ist. Und vielleicht ist es sogar schon fertig, wenn der Podcast rauskommt. Wir werden sehen. Ihr werdet es sehen.
Kauft Philipps Buch.
Das auch.